Zell-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, herzlich willkommen. Podcast Nummer 8,5 oder 8. Wir hatten letztes Mal ja außer der Reihe einen, Daniel, ne, mit dem wunderbaren Thomas. Also sagen wir heute Podcast Nummer 8, einigen wir uns vielleicht drauf. In der Bagatelle, wir haben Dienstag. Wir haben immer noch Corona, wir beide werden zunehmend genervter und haben heute wunderbare Gäste. Zunächst sitzt bei uns schon hier sitzend, ist schon die Merle Losem da, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie. Später kommt der JP Weber, Musiker, und dann kommt noch der Herr Joosten von der SPD-Fraktion, der Fraktionschef.
Genau. Das
ist ein buntes Programm. Aber zunächst die Frage an dich, lieber Daniel. Reden wir über Corona heute oder ist das mal völlig außen vor? Du trinkst gerade keinen Alkohol, sollen wir es dann besser fragen oder nicht fragen? Wie stehst du zu den Geschehnissen der letzten Tage?
Also generell wäre es tatsächlich gerade sinniger zu trinken, das merke ich doch tagtäglich im Moment. Ich saß gestern Abend noch mit einem Freund zusammen, wir haben uns wirklich 2 Stunden darüber ausgekotzt. Ich will den Leuten ja wirklich nichts Schlechtes, und das ist schwer, irgendwas zu machen, aber das einfach, es wird überhaupt nicht mehr gesprochen mit uns. Es passiert irgendwas und es sagt keiner mehr was. Und ich will was hören, ich will das von der Oberbürgermeisterin hören, ich möchte was vom Gesundheitsminister und von der Kanzlerin. Es sagt keiner mehr, was los ist. Wir hauen über eine Inzidenz von 100. Dann sagte man ja vor einer Woche noch, okay, dann müssen wir wieder zurückfahren. Wir fahren aber nicht zurück. Unsere Kinder gehen alle in die Schule, ohne dass es Tests gibt. Es wird zwar gesagt, einer in den nächsten 2 Wochen, was völlig sinnfrei ist. Und es passiert alles in eine Richtung, wo ich sage, das hätten wir so viel besser lösen können. Und also mich regt es tatsächlich, und ich gehöre ja eigentlich doch zu der entspannteren Sorte, regt es tierisch auf, und mich regt auf, und man sieht, dass die Leute, die eigentlich vernünftig sind, die Maßnahmen decken, die das alles auch befürworten, dass die Leute echt kippen, weil sie es nicht mehr nachvollziehen können. Und das ist schon zumindest mal schade bis tragisch irgendwie.
Ja, man hatte immer das Gefühl, es ist ein Plan da, der war nicht immer mein Plan, aber jetzt hat man das Gefühl, der Plan fehlt einfach komplett, ne? Gestern kam dann diese AstraZeneca-Geschichte dazu, die ich zumindest auch verwunderlich finde, die uns wieder ausbremst, die uns wieder stoppt, und alle diejenigen, die gesagt haben, nee, kein Karneval, aber vielleicht Ostern, kein Ostern, vielleicht Pfingsten. Jetzt bist du auch im Sommer, wo man hoffen kann, dass es dann ein bisschen Alltag geben kann. Und wir haben einfach, das ist ja was, was du betonst, die Scheißmutante da, und es ist einfach auch brandgefährlich für die Leute, ne?
Ja. Dahingehend noch wissend, ich meine, Lauterbach ist derjenige, der es wirklich tagtäglich raushaut, aber mittlerweile auch viele andere, dass wir so krass aufpassen müssen, dass uns nicht noch andere Mutanten um die Ohren fliegen, weil wir da halt echt nicht aufpassen, auch andere Länder nicht aufpassen. Brasilien ist ein brandgefährlicher Herd, die einfach völlig drauf scheißen im Moment. Also da kann uns echt noch was bevorstehen, und das regt mich auch auf, um das nochmal final, dass wir uns darauf nicht vorbereiten, dass wir auch in Zukunft wahrscheinlich mit Abarten leben müssen. Und da müssen wir ganz, ganz andere Konzepte entwickeln, und das tun wir auch nicht. Und deshalb kann es passieren, dass wir im Oktober wieder da sitzen und ein Riesenproblem haben, weil wir uns nicht darauf vorbereiten. Und das ist also auch existenziell für uns in der Gastronomie.
Gastronomie, Eventbranche.
Ja.
Vielleicht der richtige Zeitpunkt, die Merle offiziell zu begrüßen. Hi Merle, Merle Losem, unser Gast. Fangen wir mal ganz direkt, grätschen wir rein. Wie ist das für dich gerade? Du bist ja nun auch, hast viele Mitarbeiter, machst viel mit Hotellerie. Wie geht's dir persönlich, wie geht's geschäftlich mit der Situation?
Ich habe ja gerade schon gesagt, also hallo erstmal, schön, dass ich dabei sein darf heute. Hat für mich so 2 Seiten das Ganze. Hat eine private Seite, hat eine berufliche Seite. Und die berufliche Seite ist natürlich, ja, als Mensch, der sich mit gastronomischen Hotelthemen und so beschäftigt und wir letztendlich auch als Unternehmen zur Branche gehören, natürlich eine Katastrophe, Perspektivlosigkeit etc., was ihr eben einfach auch schon angeteasert habt, ist ein ganz großes Problem. Aber grundsätzlich uns als Unternehmen geht es in Anführungszeichen ganz gut. Wir haben also sind ohne Kurzarbeit durch das Ganze durchgekommen. Weil wir natürlich einfach auch die Mitarbeiter aus der Gastronomie, die im Moment in der Kurzarbeit sind, die in Veränderungsthemen so drin sind, einfach auch ein bisschen ein Stück weit begleiten können. Und und wir halt viel zu tun haben mit diesem ganzen Thema Digitalisierung. Wie können wir weiterhin unseren Betrieb auch aufrecht erhalten? Das ist ja letztendlich ein ganz großes Thema. Und genau wie für euch, wie werden wir es eigentlich in Zukunft machen?
Wir beide kennen uns sehr gut, aber erzähl unseren Zuhörern, Daniel, und vor allem auch unseren Hörern, was macht ihr genau? Worum geht das, was du beruflich machst?
Es geht um berufliche Weiterbildung für Mitarbeiter und Fachkräfte aus Hotellerie und Gastronomie. Und für diese Mitarbeiter machen wir letztendlich Angebote, die sie berufsbegleitend machen können. Das heißt also, man bleibt im Job und macht dann parallel seinen F&B-Manager, seinen Sommelier, seinen Küchenmeister, seinen Hotelbetriebswirt und kann dann entsprechend einfach die nächsten beruflichen Stationen gehen. Und das Ganze machen wir sehr digital, also das heißt sehr viel mit Online-Schulungen, sehr viel einfach
macht
auch mit...
Macht das bundesweit?
Ja, genau. Bundesweit, aber auch ehrlich gesagt weltweit. Das ist ganz witzig, weil wir natürlich vielen Mitarbeitern, die jetzt zum Beispiel für 2-3 Jahre im Ausland sind, die Möglichkeit geben, dann von Australien aus, aus Asien, trotzdem in Deutschland ihre Abschlüsse zu machen. Und das wird auch ganz gern wahrgenommen, weil wir halt viele, ja, sehr flexibel ja einfach sind. Die Leute können lernen, wann sie wollen. Die können ihre Webinare, ihre Online-Trainings machen, wann sie wollen und wann es bei ihnen halt letztendlich passt. Und es ist kein fest vorgegebener Stundenplan oder so, wie das früher war. Mhm. Genau.
Ist ja eigentlich ganz spannend. Das heißt, du hast ja im Moment auch so ein bisschen Blick drauf, was in Deutschland passiert in der Hotellerie, ja. Eventuell dann auch, was weltweit passiert. Ist das nicht, wenn man das so ein Jahr begleitet, wo man ganz viel nicht darf, wo jetzt seit, ich weiß nicht, knapp 4 Monaten die Hotels geschlossen sind wieder, wo so ein bisschen ja auch die Perspektive fehlt in der Hotellerie, man sich anschaut, dass in andere Länder gereist wird wieder vermehrt. Das muss ja irgendwie schon auch ein bisschen tragisch sein, sich das alles anzuschauen, oder?
Ja, das ist es und das tut auch echt weh. Also das muss man sagen, das ist schlimm. Und also jetzt nehmen wir mal gerade so dieses ganze Mallorca-Thema, ne? Das treibt einen natürlich um. Das macht dann natürlich irre, auf Deutsch gesagt, wenn man irgendwie sieht, dass TUI, EasyJet, Eurowings einem ungefähr alle 2 Stunden neuen Newsletter schicken, dass sie jetzt gerade wieder neue Flüge online gestellt haben, damit man Ostern dann nach Mallorca fliegt. Aber ich darf nicht nach Usedom in ein Hotel, wo höchste Sicherheitsstandards in Sachen Hygiene schon vorher auch letztendlich gewährleistet waren, aber wo die Kollegen halt alles getan haben. Ne? Als gesagt worden ist, stellt die Tische raus, sind die Tische rausgestellt worden. Als gesagt worden ist, schafft euch Raumfilter, Luftfilter an, sind die Luftfilter angeschafft worden. Als man gesagt hat, legt uns noch Hygienekonzepte vor, dies, das, jenes. Alles gemacht worden. Und es ist jedes Mal, Dankeschön, ihr bleibt weitergeschlossen, beziehungsweise kommt in unseren Überlegungen, so wie du es gesagt hast, Daniel, ja, auch überhaupt nicht vor. Und das Interessante ist ja zunehmend weniger. Ja. Ne? Also es ist ja so, dass es, als ob es gar nicht mehr existent ist. Und da kämpfen die Verbände ja wirklich auch wirklich sehr, sehr stark und machen sich stark, aber letztendlich finden sie halt auch kein Gehör. Ne?
Das heißt aber, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Hotellerie ist relativ leise. Die DEHOGA haut schon drauf, also oder äußert sich, aber vermehrt auch in der Pandemie gelernt, für die Gastronomie zu kämpfen, was ich finde, was sie echt gut machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Hotellerie, ja, wird da fast vergessen. Also ist das auch was, was du erlebst? Oder habe ich das Gefühl, sind die noch zu leise, weil es ihnen auch teilweise noch gut geht? Oder wie sind die wirtschaftliche Situation in der Branche?
Also die ist katastrophal. Also ich meine, ja, also das ist komplettes Desaster. Also da, ich weiß die Worte, also man, ich weiß gar nicht mehr, was man noch für Worte, stärkere Worte so finden soll. Tsunami und ne. Aber letztendlich muss man sagen, dass es natürlich in der Gastronomie jetzt zum Beispiel, ich meine, ich glaube, ihr seid da auch im Leaders Club, kennt ihr ja auch, also die haben ja wirklich extrem viel gemacht mit dieser Aktion, mit den Lernstühlen, jetzt irgendwie der dritte Ort.
Video gedreht vor kurzem, ne?
Ja, mega. Also und die haben natürlich aber auch sehr starke Zugpferde, ne? Also da ist ein Tim Melzer dabei, da sind große Gastronomen, Tim Raue und so weiter und so fort, ja, die sich da natürlich auch sehr stark machen. Aber die Hotellerie hat natürlich auch extrem professionelle Lobbyarbeit, überhaupt gar keine Frage. Nur ich glaube, dass oft kriegt man es gar nicht so mit, wie viel dann da auch erreicht wird oder was vielleicht erreicht worden ist. Und man will gar nicht wissen, was nicht erreicht, also was erreicht worden wäre, wenn die das nicht so gemacht hätten. Und ja, letztendlich muss man auch sagen, dass diese Leute natürlich da auch mit Menschen zusammensitzen. Das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Liga. Ich meine, da kann man nicht einfach mit einem selbstgemalten Plakat hinrennen und irgendwie sagen, so, wir machen jetzt alle auf. Und ne, klar, muss man lauter werden, muss man unbequem sein, muss man kämpfen. Aber die Branche hat ja nun wirklich gekämpft, ne, mit diesen grünen Lichter, rote Lichter, Alarmstufe rot. Also da ist ja wirklich, wirklich viel passiert. Aber unterm Strich muss man halt einfach sagen, also so richtig was erreicht hat noch keiner, auch wenn das jetzt.
Nee, niemand.
Weil es nicht gehört worden ist. Also es wird zur Kenntnis genommen, aber es ist halt einfach super, super schwierig.
Ja.
Glaubst du, dass sich die Gastronomie oder auch die Hotellerie nach Corona einschneidend verändern wird? Schon, dass es andere Konzepte gibt, dass viele große Player wegfallen? Wie schätzt du das ein?
Naja, also das finde ich schon schwierig, ist schwierig, es vorauszusagen. Also ja, es wird sich auf jeden Fall verändern. Also ich glaube, dass diejenigen, die nicht professionell arbeiten, die vorher schon nicht professionell gearbeitet haben, das wird ganz, ganz schwer. Mhm. Und ich glaube, dass eine große Chance für diejenigen da drin liegt, die vorher ihre Strukturen klar hatten, ihre Prozesse klar hatten, sich auch über dieses Thema Digitalisierung in irgendeiner Form Gedanken gemacht haben, und letztendlich auch solide aufgestellt sind. Das fängt wirklich ja auch an, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, wie habe ich letztendlich auch eine Strategie, was mit meiner Marke. Also es sind ja wirklich so diese ganz allgemeinen Themen. Und ich glaube, wer da vorher so halbwegs seine Hausaufgaben gemacht hat, der wird eine Riesenchance haben. Weil, also ich meine, ich glaube, die Leute werden halt, die lechzen ja nach Geselligkeit. Und ich glaube schon auch, dass so dieses Thema Qualität und Wertschätzung von diesem Gesellschaftsgut oder von diesem gesellschaftlichen Kitz ja letztendlich auch, dieses öffentliche Wohnzimmer, was ja oft so genannt wird, dass das noch viel, viel größer wird, dass man das wirklich mehr zu schätzen wissen wird.
Auch so ein bisschen in die Richtung Urlaub im eigenen Land.
Total.
Also die Leute lernen gerade das Land so ein bisschen kennen oder haben es im Sommer kennengelernt. Und das wird zunehmen, oder?
Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Also letztendlich hat man es ja letztes Jahr schon gesehen, welcher Run losgegangen ist. Und man hat es in den Jahren davor auch gesehen. Also da war schon auch die deutsche Ferienhotellerie beispielsweise, ist ja ein absolutes Boom-Segment. Ja. Das wird weitergehen.
Zu Recht aber auch,
absolut. Ja, absolut, klar, natürlich. Und da muss man an der Stelle sagen, der Klimawandel spielt dann natürlich so ein bisschen auch in die Hände, dass man halt einfach auch tolles Wetter hat, dass man tolle Abende hat, tolle Sommerabende, da muss man zum Teil nicht unbedingt nach Südfrankreich fahren, das kann man auch am Bodensee haben.
Definitiv.
Oder auf Jüst oder an all diesen wunderschönen Orten.
Ja. Ja. Total. Also was du eben sagst, das ist, glaube ich, total entscheidend. Das spüren wir auch so ein bisschen, sowohl als IG Gastro als auch als Wirte, dass so die Wertschätzung der Gäste, auch der Allgemeinheit, der Medien, nimmt gerade zu. Man merkt schon, was den Leuten fehlt. Und da ist Gastronomie oft noch vorm Handel genannt, dass da ist, wenn es wieder normaler werden wird, wovon ich ja weiter ausgehe, dass er da kommen wird, dass es dann auch wirklich geflutet wird und die Menschen eine Begeisterung gerade in der Gastro ausleben können. Und das ist ja trotz allen Sorgen, finde ich, auch irgendwie beruhigend, ne?
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass man sich perspektivisch so auf die nächsten 3 bis 5 Jahre da in irgendeiner Form Sorgen machen müsste. Also ich meine, einmal abgesehen davon, falls wir jetzt alle irgendwie niemals mehr geimpft werden und irgendwie die nächsten 20 Mutanten kommen oder so. Aber ich meine, da gehen wir jetzt mal erstmal nicht von aus. Und positive Menschen, ich glaube immer noch daran, dass wir da für vieles schneller Lösungen finden als gedacht. Aber nee, sehe ich genauso wie du.
Aber das Berufliche ist dann für dich doch im letzten Jahr wahrscheinlich gar nicht verkehrt gelaufen, weil ich denke mal, Weiterbildung, fachliche, fitte Mitarbeiter, da ich weiß, wovon wir sprechen, sind ja extrem begehrt. Und da habt ihr doch eine Nische, die wahrscheinlich durch Corona doch mal einen Anschub kriegt, oder?
Also auf Seiten der Mitarbeiter selber, ja, total. Ja. Also da haben wir schon einfach auch eine große Nachfrage gehabt. Ich sehe das mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Letztendlich ist es so, dass viele Mitarbeiter jetzt zum Beispiel auch sagen, ich will jetzt unbedingt zum Beispiel meinen F&B-Manager machen. Ich arbeite seit Jahrzehnten in der Gastro und habe aber irgendwie keinen Zettel in der Hand. Und das ist in Deutschland immer noch wichtig. Und mir fehlen noch so diese Basics, betriebswirtschaftliche Art oder Marketingart oder wie auch immer. Und die dann sagen, okay, ich nutze jetzt die Zeit und gebe da irgendwie Vollgas oder ich will mich verändern, ich will in einen anderen Bereich irgendwie rein oder so. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir schon auch viele Anfragen haben von zum Beispiel Köchen, die einfach auch gucken, wie sie sich umorientieren und wie sie in, sage ich mal, nicht unbedingt angestammte Kreuzbereiche so reinkommen. Also nehmen wir mal einen Einzelhandel, die mit immer neuen Gastrokonzepten, immer neuen Foodkonzepten da auch letztendlich genau solche Leute suchen und natürlich
uns Gastronomen,
könnte man auch sagen, uns Gastronomen, uns unserer Branche wegnehmen und letztendlich natürlich an ein paar Punkten auch einfach irgendwie besser sind. Die haben irgendwie klare Tarifverträge, die haben klare Arbeitszeiten, die haben Überstunden, Auszahlung, Konten, Gleitzeit, also vieles, was in unserer Branche noch nicht so, sag ich mal, tradiert ist, keine große Tradition hat. aber letztendlich, und das muss ich sagen, das macht mir so ein bisschen Sorgen an der Stelle, weil ich einfach denke, das sind natürlich Fachkräfte, die Branche ausgebildet hat. Und die sie eigentlich unbedingt halten muss, weil sie vorher schon ein Riesenproblem gehabt hat. Und ich denke, dass sich durch die Abwanderung von solchen Fachkräften das Thema Fachkräftemangel und das, dieses ganze Thema, wie komme ich eigentlich, wie kann ich meine Leistungen eigentlich noch erbringen, nochmal deutlich verschärfen wird und da echt einen Turbo kriegt. Also da bin ich mir sicher, das wird strukturell echt ein großes Problem werden.
Ja. Siehst du, also ich wollte gerade eigentlich was ganz anderes fragen, aber kommen wir da gleich zu. Weil wir zum Beispiel die Problematik haben, dass es wirklich ganz schwierig ist, Fachkräfte zu kriegen, gerade für die Küche, fast unmöglich geworden. Gerade Leute, die noch, ich sage jetzt mal salopp, sauber in der Birne sind, also womit man wirklich arbeiten kann, die Lust darauf haben, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ne? Ist ein schwieriger und stressiger Job. Dann haben wir irgendwann so ein bisschen, wir haben zwei Jungs aus Bangladesch ausgebildet, die beide zum Chefkoch gemacht, die es super machen. Der eine hat dann irgendwann, durfte nicht mehr arbeiten. Lebt jetzt hier in geduldeten Verhältnissen, immer noch keine Arbeitserlaubnis, seit jetzt 3,5 Jahren, wir begleiten ihn immer noch, wir kämpfen für ihn, klappt nicht. Und sind 4 Jungs, die wirklich einen super Move gemacht haben, sind abgeschoben worden, innerhalb von Wochen. Also das ist etwas, wo wir wirklich dastehen, auch wenn wir was Neues eröffnen wollen, was wir gelegentlich tun, dass man total viel Bock darauf hat und es aus Gründen, dass man eben die Leute nicht mehr bekommt, tatsächlich sein lässt. Weil da wirklich, und das siehst du da irgendwelche, du bist ja nah dran, siehst du irgendwie, dass es da politisch eine Veränderung gibt oder dass es da Erleichterung geben wird in der nächsten Zeit? Nee, ne?
Ich denke nicht. Also das ist ja auch das, ne? Das ist ja im Prinzip wirklich auch ein ganz großes politisches Thema, was letztendlich ja gesetzlich geregelt werden müsste, dringendst. Ja. Und ich denke mal, der Druck, der wird in den nächsten Jahren da einfach deutlich wachsen, weil wir genau in diesem Mitarbeitersegment, was du gerade gesagt hast, wenn es einfach niemanden mehr gibt, also ich meine, was willst du denn dann machen? Also ich meine, das wird gar nicht anders gehen. Also wir brauchen genau diese Menschen. Und es gibt ja viele Ausbildungskonzepte auch, wo man halt einfach dann irgendwie mit irgendwelchen Intake-Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, Leute aus Asien, ne, aus den Ländern, die du gerade auch genannt hast, hierher zu bringen, aber zum Teil natürlich, klar, auch Flüchtlinge. Mhm. Aber das ist halt für einen Arbeitgeber natürlich echt schwierig, wenn da die Verhältnisse nicht geklärt sind, weil man ja wirklich nie weiß, kommt der eigentlich morgen noch oder was ist denn in 2 Monaten? Also Planbarkeit ist natürlich so schwierig.
Gehen wir mal einen Schritt zurück. Du kommst aus Königswinter.
Nicht davor, und nicht dahinter.
Du bist da auch aufgewachsen.
Ja.
Das ist ja tatsächlich ein Traum anstatt, durch das ich häufiger durchlaufe. Wir haben da schon Betriebsfeiern gemacht und alles Mögliche, weil ich es irgendwie eigentlich so toll finde oder fand. Und es mit Schrecken beobachte, wie dieses ganze Dorf verfällt oder diese Kleinstadt verfällt wirklich. Das muss doch eigentlich einen total jucken. Also wenn man daherkommt und man sieht, dass da alles so den Bach runtergeht, ist das nicht irgendwie oder sehe ich das falsch?
Ja, also das siehst du falsch, weil als erstes muss ich sagen, ich komme aus dem Bergbereich. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Also
ich komme ja auch gleich aus dem Bergbereich, also im Talbereich,
ich bin, in verschiedenen genau, Welten. Also ich würde mal sagen, ich bin so ein Kind aus dem Siebengebirge und das fängt dann ja deutlich oberhalb an. Und ja, also und grundsätzlich Königswinter, hast du recht, aber das war so in den, ich weiß nicht, Martin, du kommst ja auch durchaus auch daher, ne? Das war so, ich würde sagen, so seine Tiefphase, so 80er, 90er, 2000er Jahre, da ist es wirklich verkommen.
Sehr gruselig,
gebe ich dir absolut recht, Daniel, aber da ist wahnsinnig viel passiert. Also ich weiß nicht, ob du in den letzten, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren mal so da gewesen bist.
Ja, mehrfach.
Okay.
Vom Winzerfest.
Ja, gut. Also auf jeden Fall ist also man muss wirklich sagen, also die haben schon viel gemacht. Also sie haben letztendlich da unten, so sag ich mal, ist wirklich auch hingekriegt, junge Leute ranzukriegen, die so kleinere Läden aufmachen. Da ist zum Beispiel der alte Bahnhof, der ist komplett saniert worden. Ich glaube, da hat eine junge Konditorin beispielsweise ein ganz, ganz tolles Café reingebaut, was komplett ausgebucht ist. Also da kriegt man irgendwie kaum einen Platz, wenn nicht gerade so Zeiten sind wie diese. Und macht da, backt da selber und tut das. Ich glaube, die hat irgendwie 2 Millionen Euro rein investiert und das Ding läuft richtig gut. Und dieses Thema, auch so diese kleineren Läden, also die haben zum Beispiel aus leerstehenden Häusern, da konnten Künstler irgendwie reingehen, letztendlich da auch eine bestimmte Zeit relativ günstig drin sein oder fast kostenlos. Und die haben versucht, einfach das Ganze so zu beleben. Und sie haben halt viel gebaut. Also sie haben Überführungen gebaut, die haben das ganze Thema zum Drachenfels hoch neu gebaut. Und da oben ist ja auch richtig gute Gastronomie oder vielmehr, also ne, ist richtig besser schön gemacht.
Besser als vorher.
Ja, also das, ja genau, also besser als vorher, richtig nett. Und ich glaube, Königswinter ist so ein, könnte ich mir vorstellen, ist so ein Ort, der da auch dauerhaft so von profitiert, von diesem ganzen, okay, Lokalen, von diesem, ne, wir fahren mal wieder mit dem Bötchen irgendwo hin, mhm, und so, ne? Also könnte ich mir schon vorstellen. Also deswegen.
Wobei wir haben natürlich ein bisschen anderen Blickwinkel drauf. Du noch mehr, du lebst ja noch da, ich nun seit vielen, ja, Jahren.
Achso,
du lebst
immer noch da.
Okay. Mehr oder weniger, also im Bergbereich, ne?
Ja.
Aber ich gebe da völlig recht, wenn man mit den touristischen Augen oder so als Tagesmensch da durchgeht, dann ist es verheerend. Dann gehst du durch die Königswinterer Hauptstraße und das ist wirklich eine Mischung aus Sofia und Hoyerswerda und das am Rhein. Also das ist wirklich, ich gucke es mir selber regelmäßig an, das blutet mein Herz auch ein bisschen. Was du siehst und was du hast, ist natürlich ein bisschen mit der Insta-Blick, du kennst ja viele Leute dort und das ist ja auch so, womit die Stadt wirbt. Da ist ja schon Innovation. Ich sag mal, das ist jetzt, gibt denen noch 7, 8 Jahre und dann kann man da, glaube ich, wirklich vieles wieder toll machen.
Okay.
Nur die 80er Jahre, da waren ja wirklich der Hammer. Also das,
ja,
war ja
Horror,
wirklich so,
also,
Tagesausflüge, Horror, aus dem Sauerland, das, ja, die da grüllt durch die Straßen gezogen sind, das war wirklich so ein Trash-Bannermann. Das ist es schon mal nicht mehr, das ist für uns als dortige eine Steigerung, aber dass man sich dort wohlfühlt als Tagestourist, dauert glaube ich noch 3, 4 Jährchen.
Was, es gibt tatsächlich sensationelle Kneipe, hinten mit diesem Innenhof.
Tubak, meinst du, stimmt.
Ja, genau.
Ja.
Da,
ja,
also,
ja,
das war, mal, das war großartig, kann man rauchen hinten.
Sehr schön, ja.
Und der hat einen sehr großen Biergarten, Winzer ist das, an der Ecke beim Maritim. Ich weiß nicht genau, wie er
Jesuitenhof ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Jesuitenhof?
Ja, Pieper, aber das ist Pieper.
Das ist immer der Jesuitenhof.
Ja, der das auch toll macht, der für uns auch da eine Veranstaltung ausgerichtet hat und das einfach total elegant und nett gemacht hat und sogar leckere Weine hat. Ja, deshalb wollte ich nicht nur Negatives sagen über Königswinter.
Da muss ich noch positive Werbung machen. Kennst du das Weingut Sülz? Das müsste total der Ding sein. Oberdollendorf, den Ort von Königswinter Richtung Köln, der nächste. Da ist ein Weingut im Weinberg. Ich weiß gar nicht, du das so gemacht. Ich liebe das ja.
Mega.
Du sitzt wirklich mitten in Weinwiesen, du guckst nur auf Rebstöcke. Mhm. Und die haben, jetzt muss ich aufpassen, aber ich bin ja inzwischen ja eher Kölner. Es gibt ja die Königswinterer Weine dort, die sind ja eher semi, aber die haben halt wirklich auch eine Top-Weinauswahl von Heger über Bercher, über Pfaffmann, bundesweit Top-Winzer. Und da kannst du wirklich wunderbar sitzen und versacken. Ne?
Ja. Aber dann gebe ich dir auch noch einen Tipp.
Ja.
Da gibt es das Weinhaus Lichtenberg.
Ja.
Das ist auch wirklich, muss man sagen, wenn man da ist, wirklich sensationell.
Absolut.
Also das ist richtig, wirklich, also da gibt es, ich bin zwar irgendwie jetzt nicht so der Mega-Fleischesser, da gibt es die besten, also hier so
Roastbeef, ne?
mit Bratkartoffeln. Sensationell, also das muss man sagen. Und Martin, dem Wein vom Pieper, also da ist auch in den letzten Jahren einiges passiert. Da solltest du nochmal lokalpatriotisch drauf gucken.
Da mache ich gerne.
Also jetzt nicht, also ne, alle, die du genannt hast, die sind natürlich ganz großartig. Aber wie kann man auch trinken?
Kommen wir, glaube ich, richtig drauf zurück.
Ja, definitiv, Mai machen wir die Tour, wenn wir wieder drauf.
Wein, Königswinter und Wein, das passt alles gut zusammen auf jeden Fall.
Die Links zu den angesprochenen Sachen packen wir in Text, dann kann sich das jeder bei Spotify nochmal kurz anhören und weiß, wohin muss nach Königswinter.
Du hast eben die private Schiene angesprochen. Nein, du hast die geschäftliche ausgeführt rund um Corona. Privat hast du noch nicht viel gesagt. Wie geht es dir damit? Du bist verheiratet, hast einen sehr lebendigen, fröhlichen Freundeskreis. Da wird doch wahrscheinlich auch viel gerade auf der Strecke bleiben, ne?
Also ja, so von bis. Also ich spiele ja wirklich auch sehr, sehr viel und sehr gerne Tennis. Also das macht mich, das macht.
Wir haben eine Wette offen, das ist ein anderes Thema.
Das ist ein ganz anderes Thema, genau. das treibt mich ein bisschen um. Da freue ich mich mega drauf, muss ich sagen. Und ansonsten, ja, bin ich ehrlich gesagt auch eine derjenigen, die auch so ein bisschen entdeckt hat, dass ich echt richtig gut mit mir selber und alleine sein kann und auch richtig gerne. Also dass ich wirklich, also die Zeit habe ich vorher nie mir so genommen oder auch nicht gehabt zum Teil und das muss ich sagen, ist schon eine tolle Erfahrung einfach auch, also dass man, also ich, sonst hat man selten Samstage, wo man zu Hause ist, also ich kannte das nicht, also so ein Freitag und Samstag und ein Sonntag irgendwie zu Hause und da muss ich sagen, das fand ich schon auch toll, also ich meine, jetzt muss man sagen, da habe ich vielleicht auch einfach Glück, ne, so, gibt auch ganz viele andere,
wohnst du auch sehr schön im Grünen, ne?
Ja,
also, was ja derzeit jetzt Privileg ist.
Genau, also muss man sagen, ich bin absolut privilegiert, wohne, habe einen Mann, mit dem ich mich gut verstehe und habe irgendwie
immer
Spaß.
Immer noch,
genau. Und koch super gerne und bin einfach wahnsinnig viel und gerne draußen, ne? So, und bin viel gelaufen, das war so ja, auch schöne Zeit. Wenig gereist, also sonst bin ich immer sehr viel auch beruflich unterwegs gewesen und das ist schon toll. Also und da fragst du, da hinterfragt man manches einfach dann irgendwie auch mal mit so einem Jahr Abstand und man denkt, muss man jetzt wirklich immer morgens um 5 irgendwie dann irgendwie an den Flughafen und dann irgendwie um 1 zurück, weil man 2 Stunden mit irgendwem in Berlin.
Das ist jetzt schon ein bisschen absurd. Du lebst das ja sehr beruflich. Das ist doch
total
schon spooky, ne?
Da, ja, also, aber das ist ja auch, ich meine, für irgendwas muss der ganze Scheiß ja gut sein. Also, und wenn es nur ist, um vielleicht solche Fragen sich mal zu stellen. Und, ja. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, einfach auch über dieses ganze Thema mit Zoom und Teams und so. Wir haben vorher schon viel gemacht. Und ich war da, würde ich sagen, grundsätzlich auch mal eine sehr affine Person. Aber dass man wirklich auch so belastbare private Erlebnisse hat. Also ich hatte zum Beispiel mit Freunden einen sehr unfassbar witzigen Weiberfastnachtsabend, der irgendwie auch so ein bisschen eskaliert ist irgendwie und das Ganze so digital. Und es war wirklich, und man, da ist einem schon so ein bisschen das Herz aufgegangen, dass man natürlich wahnsinnig traurig war, dass man in den Konstellationen nicht jetzt irgendwie gerade steht und das macht, was man sonst all die Jahre irgendwie macht. Aber andererseits, dass man denkt, Mensch, irgendwie trägt ja dann trotzdem, dass irgendwie dieses gemeinsame Gefühl dazu bei, dass man sich da vor die Kiste setzt und dann irgendwie ein paar Kölsch zusammen trinkt und irgendwie Karnevalslieder hört. Ne? Und das war schon schön auch.
Ja, ging uns ähnlich, war ja fast nach. Ne?
Ja, wir hatten auch, wir haben Podcast-Aufnahmen gemacht ab 10 Uhr morgens und es ist sehr amüsant geendet.
Das ich habe schon gehört, deine Frau war nicht begeistert.
Als ich nach Hause kam,
ja, das genau.
Habe ich das gesagt?
Ja, ich habe deinen Podcast gehört.
Das stimmt.
Wenn jemand so viel rumreist, wie du es tust und durch Deutschland gerade reist, Martin und ich sind ja wirklich Fans von vielen Ecken. Wir fahren gerne an die A oder Rheingau. Ich bin ein riesiger Rüdesheim-Fan, weil es irgendwie so toll ist. Und was sind deine Lieblingsecken? Oder verrat mal ein paar Geheimnisse, wo es sich total lohnt, Urlaub zu machen, wo es ganz nette kleine Hotels gibt, wo man einfach mal zu zweit oder auch mit Kindern oder wie auch immer einfach eine gute Zeit hat.
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also es gibt ein sehr schönes Hotel, also zum Beispiel Bayerischer Wald, ne? Boah, total unterschätzt.
Ich noch nie.
Bayerwaldhof zum Beispiel, also wenn man so ein bisschen Wellness machen will, das ist irgendwie total toll. Ach, es gibt so viele, in der Eifel, also zum Beispiel, also ich bin ein ganz großer, oder zum Beispiel, Martin, du kennst ja auch, ne? die Romantik-Hotels, die Ring-Hotels, das sind so Individualhäuser, die auch immer noch in aller Regel familiengeführt sind, die irgendwo so ein bisschen ab so vom Schuss sind, wo man erstmal gar nicht so drauf kommt. Aber ich meine zum Beispiel, ich finde die Pfalz toll, also ich mag die Nordsee, also ich mag eigentlich, also ich mag...
Was magst du nicht? Warum
auch
so?
Also frage ich mich auch, also, aber das darf, würde man jetzt hier auch nicht sagen, also würde mir schon was einfallen.
Okay.
Aber,
ja. Ja, hört sich gut an.
Tendenz aber eher Richtung Norden oder Richtung Süden zum Wohlfühlen?
Ja, also ganz, ganz netto unterm Strich immer zum Süden, weil das im Winter Schnee. Da bin ich aber, ja.
Bei mir auch der Süden wegen der Küche eindeutig.
Ja. Nee, aber also ich bin wirklich auch, zum Beispiel Jüst mag ich irre gerne, also hier auch da, ne, Norden, Norddeich, ja, das alles ist super, also Deutschland ist schon echt ein tolles, also weil man so viel hat, ne, man hat irgendwie Berge, super, man hat Seen.
Jüst bin ich das erstmal pleite gegangen, das war ein gutes Jahr.
Länger habe ich
es
nicht geschafft.
Was hast du denn da gemacht?
Gastronomie.
Und wo?
Darf ich das jetzt so sagen? Weiß ich gar nicht. Oben direkt in den Dünen, sagen wir mal so. Neben der Diskothek. Eigentlich total schön, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Gastronomie. Das
ganz
war
hinten durch in dem Laden, wo, da ist jetzt so ein, wie heißt es, ist es jetzt so ein spanisches
Strandkorb.
Ding.
Spanier kann sein. Sind so drei Läden, in der Mitte war die Diskothek und das war sensationelles Jahr. Es war 2003, dieser Jahrhundertsommer. Das hat unfassbar Spaß gemacht und danach war ich unfassbar pleite. Sorry. aber unfassbar, also super schön, das muss man wirklich
Hast
sagen.
Hast du noch gelebt auf Wüste eine Zeit?
Ja. Ja, muss ich ja. Das war schon,
schon speziell.
War dann durcharbeiten, ne? In so einer, ja, die Leute total speziell, aber irgendwann, wenn man mit denen warm wurde, die fanden das irgendwie gut, was wir gemacht haben. Die waren so jung, völlig unbeholfen, aber die haben gemacht. Und das war so, ja, irgendwie, mit denen kam man irgendwann klar. Da gab es ja noch kein Facebook, kein Twitter irgendwie, aber wenn du da was gemacht hast, wussten die das 3 Kilometer weiter direkt.
Ja.
Das war wirklich so, Kommunikation klappt da. Es gab 2 Polizisten, die haben sich immer unfassbar die Kante gegeben da. Die
waren während der Schicht.
Während der Schicht haben sie an Tresen gesessen, einfach total getrunken. Und einmal hatten die wirklich einen Einsatz dann. Und der eine konnte überhaupt nicht mehr laufen. Und dann sind die los in die Dünen, haben ihre Waffe liegen lassen und alles. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen heutzutage. Was war da wirklich so? Ein Hubschrauber vom Festlandkreis. Und wir dachten, was macht der da jetzt, wenn da wirklich was passiert ist? Der kriegt überhaupt nichts hin. Aber das haben die gemacht. Und sonst viel Spaß hatten die, wenn die Touristen sich richtig die Kante gegeben haben, haben sich unten hingestellt. Und haben die betrunkenen Touristen mit den Fahrrädern angehalten, denen die Führerscheine am Ende abgenommen war. Also es war schon amüsant. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, aber es war tatsächlich sehr, sehr schön da. Ja.
Hüst ist super.
Von Hüst nochmal zu was Ernsterem. Im Vorgespräch hast du eben, Merle, das Kommunikationsdesaster rund um Corona angesprochen. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen und dann noch ein bisschen Wasser auf unseren Mühlen?
Oh Gott, ob ich das will. Naja, also, ach ja. Tja, also was ich meinte war eigentlich, das, was mich da so umtreibt bei diesem ganzen Thema, ist so dieses Thema Kommunikation. Und wenn man sich so mit, also wir stehen ja jetzt alle irgendwie im Berufsleben und wir müssen uns ja alle Gedanken darüber machen, was kommunizieren wir, wie kommunizieren wir das und was bedeutet das eigentlich, ne? Und für mich ist das irgendwie echt sehr, sehr wichtig und auch echt so ein Wert, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist ehrlich gesagt ein Thema, was mich seit Anfang an eigentlich so umtreibt. Das, ihr hattet das letzte Woche ja auch schon mal gesagt, so diese, was der Sascha Lobo auch meinte, mit diesen Grollbürgern, ne? Und du hattest es ja auch nochmal, oder ihr hattet es ja beide gesagt, so, ne, dann haben sie mich verloren oder so. Und ich glaube, dass was ich so schade finde, dass in diesem ganzen Kommunikationsthema so viel drinsteckt, was verloren gegangen ist. Und wenn man einfach sich über Kommunikation und einfach Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz mehr, finde ich, noch Gedanken gemacht hätte, und das hätte man tun können, ohne weiteres, nämlich ganz einfach, indem man Sachen nicht sagt. Also fangen wir an dabei, dass irgendwie vor, ich glaube, fast einem Jahr, glaube ich, unser Wirtschaftsminister gesagt hat, es geht kein Arbeitsplatz verloren. Ja, also, und da denke ich halt einfach, war absehbar, dass das keine Aussage ist, wo man seine Hand wirklich so ins Feuer legt. Und wenn man an der Stelle ist, in der Position und letztendlich diese Macht hat, diese Wirkung hat, dann muss man sich über die Wirkung der Worte so bewusst sein. Und das zieht sich so durch. Also letztendlich nehmen wir jetzt, was euch ja irgendwie auch total betrifft, dieses Thema Auszahlungen, ne, Novemberhilfe. Ja. Wenn man halt einfach nicht zu 100% weiß, wenn es ans Geld von Leuten geht, da ist Schluss mit irgendwie könnte, würde, hätte, vielleicht und so, sondern...
Man sagt nicht von Bazooka, spricht man vielleicht nicht, ne?
Ja, also da will ich, ja, genau. Aber zum Beispiel mit diesen Novemberhilfen so, wenn man halt nicht genau weiß, dass man zum 20. November die Kohle auszahlt, dann soll man doch einfach sagen, wisst ihr was, wir werden diese Kohle auszahlen und wir werden euch unterstützen, wir sind für euch da, die Kohle ist da, aber wir wissen halt einfach noch nicht so genau wann. Wir machen so schnell wie möglich, weil das ist Steuergeld und da, wir sind verantwortlich dafür und wir geben Vollgas und wir suchen uns Profis, die das richtig machen. Dann ist das, ich glaube, dann ist jeder, ne, der darauf gewartet hätte, gesagt, alles klar, kriegen wir irgendwie hin. So, aber wenn dann irgendwann daraus die Dezemberhilfe wird und wenn dann da im Dezember noch kein Geld da ist und man dann sagt, ja, die, ne, so, also so, das meine ich so damit, dass man halt einfach, wenn man klar kommuniziert hätte, gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein technisches Problem oder wenn wir die technischen Probleme gelöst haben, dann können wir das machen. Aber diese Versprechungen, die dann jedes Mal leere Versprechungen sind, ich meine, wir wissen doch alle, wie das für uns ist, wenn wir von jemandem, einem Freund, der uns zweimal sagt irgendwie, hey, ich komme morgen Abend vorbei und dann ist er vielleicht verhindert, weil er kann gar nichts dafür, aber er kommt nicht und er kommt das nächste Mal, kommt er wieder nicht. Dann rechnen wir beim dritten Mal einfach nicht mehr damit, dass er kommt. Und das finde ich so schade und das zieht sich so durch dieses Ganze durch. Also dieses Kommunikationsthema, das ist ja egal, wo du jetzt irgendwie hinguckst. Ne? Es glaubt einem noch keiner, wenn man heute sagt, alles klar, wenn wir die 50er-Inzidenz geschafft haben, dann läuft es alles. Oder wenn es die 35er wird, dann wird alles, dann wird es jetzt nee, dann noch
100, alles. 100 vielleicht auch nicht, ne? Das ist nächste, so billig.
Ja, und jetzt ist 100 und dann hieß es eigentlich bei 100, nehmen wir es zurück, aber jetzt nehmen wir nicht alles zurück und jetzt wissen wir es auch alles gar nicht. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass völlig überflüssigerweise da letztendlich mit dem Thema Vertrauen so auch gespielt worden ist. Und da kommt das, was ich glaube, das hast du aber bei einem auch der letzten Sachen ja irgendwie auch schon gesagt, so, dass jetzt irgendwann ja voll in Wahlkampfmodus geschaltet wird. Ja. Und im Wahlkampfmodus ist ja dann eh die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Ne? Und warum sagt man eigentlich Dinge? Und das muss ich sagen, also ich bin wirklich, ne, wir hatten es ja eben auch schon ganz kurz davon, jemand, der das sehr unterstützt hat immer. Und ich bin ein ganz großer Fan auch von unserer Kanzlerin über alle diese Jahre immer gewesen.
Also, 2 von 3, ja.
Wirklich, total. Also ich bleibe dabei, das ist das Beste, was Deutschland passieren konnte, können alle anderen anderer Meinung sein. Ich bleibe dabei. Also ich finde es, viele Sachen da auch, wie gesagt, sind auch toll gelaufen und wir haben irgendwie viel geschafft, aber jetzt so im Moment habe ich so das Gefühl einfach auch, dass da ganz viel bei vielen Leuten einfach so zusammenbricht, kaputt geht. Ja, und man einfach auch dann irgendwann die Motivation verliert, so mitzumachen. Und wenn wir mal jetzt ganz ehrlich werden, dann ist im Moment eigentlich die Phase, wo es wahrscheinlich mit am kritischsten jetzt irgendwie wird. Ne?
Das ist der Vorwurf, den ich mal ganz kurz machen würde, weil das ist tatsächlich der Fall. Wir haben jetzt, was haben wir eigentlich, Mitte März. Es gehen immer noch hier Gastronomen davon aus in Köln, dass sie am 22. ihre Außengastronomie aufmachen können, sich darauf vorbereiten und es wird einfach nicht mit denen gesprochen. Wir können uns das irgendwie herauslesen, ja, aber nicht jeder kann das und das ist einfach ein absolutes Unding, was da passiert. Die Leute haben gleichzeitig Problematik, November, Dezemberhilfe, das war, glaube ich, für manche okay, was da passiert ist. Aber jetzt gibt es halt diese Überbrückungshilfe 3, die nicht die kompletten Kosten deckt, die kein Unternehmerlohn hat. Und wenn wir das jetzt bis in Juni ziehen, wir haben relativ gesunde Unternehmen und wir merken jetzt, dass das einfach schon Mitte März, ja, wir haben jetzt seit Januar nichts bekommen, seit Dezember nichts bekommen, das wird dann einfach irgendwann knapp. Und das wird ganz vielen so gehen. Das wird in der Hotellerie so sein, in der Gastronomie so sein. Ich glaube, dass dem Handel wahnsinnig beschissen geht mit den Lösungen. Und das ist dann so ein Ding, wenn dann noch nicht mal mehr jemand mit einem spricht und sagt, wir machen das jetzt so oder wir machen es so und da kriegt ihr nochmal das. Es kann dauern, okay, wie du sagst, alles gut. Aber wenn einfach keiner mehr mit einem spricht, das geht nicht. Also das kreide ich hart an. Das ist nicht in Ordnung.
Woran liegt das? Die fragen euch beide. Ist es die Strukturen, die oft beschworenen Behörden und dass man das irgendwie, die Bürokratie, oder sind das durch die handelnden, entscheidenden Personen unfähig? Ich habe ja schon die These Helmut Schmidt und es läuft. Also 3 von diesem Typus und wir wären anders aufgestellt. Oder könnte da so jemand auch nichts gerade besser machen? Wie die Kanzlerin zum Beispiel.
Tja, das tut mir bei der Kanzlerin so leid, weil sie ja selbst das letzte Jahr im Oktober sich noch hingestellt hat und gesagt hat, Leute, wir sind auf dem falschen Weg, wir müssen das so machen. Dann hatte man das Gefühl, da ist jemand, der noch einen Plan hat. Und sie sagt gerade auch nichts mehr. Und das ist, ich glaube schon, dass andere Persönlichkeiten da helfen könnten.
Ja.
So.
Ja, also bin ich absolut bei dir. Aber man muss natürlich auch sagen, du hattest ja auch schon mal so angedeutet, so dieses Thema so auch Autoritätsverlust so. Mhm. Und da muss man sich natürlich nur fragen, woher kommt der eigentlich, ne? Und wie ist der eigentlich entstanden? Weil letztendlich muss man auch sagen, dass sie natürlich, zumindest so in meiner Wahrnehmung, eigentlich von Anfang an hätte man das gemacht, was sie gesagt hätte, hätte sie sich durchsetzen können gegen die Ministerpräsidentin in Anführungszeichen, dann wären ja manche Sachen vielleicht auch anders gelaufen und wir wären ein ganzes Stück weiter. Aber dieses Thema, also mich nervt das auch irgendwie maximal, ne? Also diese, wenn man diese Ergebnisse dann sieht und man eigentlich schon weiß, irgendwie, das ist nicht das optimale Ergebnis. Das ist halt, finde ich, das Schlimme, dass man halt weiß, das Ergebnis ist irgendwie so ein zusammengewürfelter Kompromiss. Irgendwie so ein, wie nennt man es, hier so ein Kuhhandel, so, ne? Ich mach das, du machst das und dann irgendwie so und, ja, es ist halt schon, finde ich, schon echt schwierig.
Total. Ja. Aber wir müssen langsam. Ja. Zum Schluss kommen.
Krass.
Wir sitzen schon 40 Minuten hier. Das ist
schnell.
Schnell. Das heißt, wenn du selber ausgehst in Königswinter, wahrscheinlich dann eher nicht so häufig oder nutzt du schon? Nee, aber in Köln gerne? Gehst du gerne essen irgendwo, irgendwie? Hast du Lieblingslokale?
Ja, also ich gehe auch gerne nach Bonn. Also lass mich mal nachdenken. Also ich gehe in Köln unheimlich gerne in die Henne, also in die Weinbar. Da. Dann gehe ich natürlich sehr gerne zu Martin. Gar keine Frage. Und in Bonn gibt es ein ganz, ganz tolles Restaurant. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das Strandhaus, ich glaube, Martin.
Da waren wir zusammen.
Wir waren zusammen. Das ist irgendwie
da habe ich auch heute noch schlechtes Gewissen, muss ich kurz erzählen. Da waren wir, glaube ich, auch schon 15 Jahre her. Und die haben um 11 zugemacht und wir haben um 3:30 da gesessen oder sowas. Sind da so legendär versagt mit unseren jeweiligen Ehepartnern. Das waren wunderschöne Abende. Die waren so nett. Nein, nein, bleibt noch. Wir machen noch was für euch auf. Und es war super schöner Strand.
Also echt auch top. Also ganz, ganz, ganz tolle Leute, die das machen. Also die Astrid Kuth und ihr Kompagnon, der Günther von Valais. Also wirklich super Leute, tolles Essen. Tolle Azubis auch immer, die legt da super viel Wert drauf, tolle Weine. Und aber wie gesagt, also Köln genauso gerne. Und,
Und dein Lieblingsessen als Vegetarierin?
Oh, Pasta alla Norma.
Pasta alla Norma, was ist da drin?
Ja. Ich muss mal so da ist drin, was ist da drin? Da ist als erstes sind da natürlich Tomaten drin und dann ist da eine Sache drin, die so ein bisschen besonders ist. Das ist Ricotta Salata und das ist geräucherter Ricotta. Also der ist fest und Auberginen auf dem Ganzen basiert das so. Und dann, die werden frittiert und es ist wirklich ganz, 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 ganz lecker. Und kennt ihr zufällig Al Salito Posto in Kalk? Also wenn ihr mal einen witzigen Italiener irgendwie sucht, von dem habe ich das nämlich. Und das sind Sizilianer, glaube ich.
Wo ist der auch in Kalk? Ich kenne das so.
Direkt bei uns um die Ecke. Also,
war nicht auf der Hauptstraße, oder?
Ja, doch. Das ist, ich glaube, das ist, nee, es ist
die Straße Richtung
Holzhoferstraße. Holzhoferstraße, genau. Ja, okay. Und dann da sozusagen so hinter der Aral, so Richtung hoch, Richtung Kalk rein. Ein ganz kleiner Laden und der war witzigerweise auch wir sind da immer mittags hingegangen und der war durch Zufall, habe ich gesehen, Platz 2 oder 3 bei TripAdvisor. Okay. Irgendwie, also mega, also alles frisch, alles super, sehr origineller Inhaber, witziger Typ so, ja, genau.
Das hört sich gut an.
Sehr lecker, so. Sehr gut.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Lieblingslied.
Ja, komm, ja, das ist die beste Vorbereitung. Alle Themen abgehakt. Also erst noch das Dankeschön an dich, Merle. Und jetzt kannst du dein Lieblingslied wünschen, was wir uns schon sehr freuen.
Tja, da weiß ich gar nicht, ob ihr euch so freut. Aber wie gesagt, also der Martin kennt ja meinen sehr, ich habe wirklich ich habe noch einen schlechteren Musikgeschmack als der Martin.
Das ist eigentlich nicht möglich.
Das ist eigentlich möglich, genau. Aber
das ist sehr schwer. Ja.
Also,
wir sind auf dem Dorf groß geworden.
Wir sind auf der, genau. Also eigentlich würde ich sagen, Liga Gloria von Umberto Tozzi. Aber ich würde dann jetzt zur Zeit. Lass mich kurz nachdenken. Aber kennt ihr dieses Lied? I can see clearly now the rain is
Jimmy Cliff, oder?
Genau. Das würde ich nehmen, weil das ist so ein bisschen positiver und das geht so ein bisschen nach vorne und es ist nicht ganz so schlecht und unterirdisch.
Das ist Klassiker.
Ich höre auch noch mal wegen Roberto Tozzi, aber es ist auch sehr schön.
Ja, okay, alles klar.
Perfekt.
Vielen Dank, Merle.
Ja, danke, dass ihr mich da hattet. Danke fürs Kölsch. Ja.
So, da sind wir zurück nach diesem heiteren Musikwunsch von der Merle. Sie hat sich, was hast du dir nochmal gewünscht? Ich muss gerade nochmal...
Jimmy Cliff, genau.
Und J.B. Weber ist bei uns, ganz großartig. Zündet sich gerade eine Zigarette an und freue mich sehr, dass du da bist. Bist in meinen Augen der begnadetste Musiker dieser Stadt, neben Olli natürlich. Und ja, seit Jahren auch Weggefährte bei verschiedensten Veranstaltungen, bei wenn wir abends uns auf das eine oder andere Kölsch getroffen haben, vor Corona-Zeiten meist. Und immer mal wieder sind wir uns begegnet. Deshalb ganz toll, dass du da bist. Vielen Dank.
Ich freue mich auch hier im Herz, im Vereinsheim der KG Surbrode zu sitzen.
Das ist um die Ecke, das Alter. Ja, hi Jörg, von mir auch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da Hallo, bist.
Martin. Schön. Daniel, Olli, Merle. Schon den Namen gemerkt. Herzlich willkommen. Wir sind alle übrigens getestet, wir sind alle positiv. Ja.
Gut, dass du nochmal sagst, mir lag es ja gerade tatsächlich auf der Zunge, weil es gibt dann doch immer kritische Nachfragen und hier ist soweit alles in Ordnung. Wie geht's dir? Seit einem Jahr, Corona jährt sich quasi. Das ist doof, dass man diese Frage jetzt stellt, irgendwie als Entree, aber es ist ja doch gerade, du bist Künstler, du bist Musiker, die Bühne ist dein Zuhause und es würde sich mir jetzt erstmal erschließen, dass es kein so einfaches Jahr für dich war.
Ach, guck mal, mir geht's großartig. Das, und auf diese Frage hinzuleiten, was du gerade eben gefragt hast, es ist ein komisches Gefühl zu fragen, wie geht's dir? Mhm. Ne? Du fragst ja mit einem gewissen Interesse, wie es mir tatsächlich geht. Mhm. Was mir öfters passiert ist, wann ich dann unterwegs bin bei mir im Mätesfädel in der Altstadt, wo ich ja wohne, ist, dass die Leute mich fragen, wie jedes dir, und die erwarten die Antwort, dass es mal schlecht geht. Mhm. Also das ist das, was mir mehr auf der Sack geht. Ne? Mhm. Mir geht es gut, ist alles super. Ich habe Geld, wir werden vom Staat großartig unterstützt. Ich bin gesund, ich habe einen sensationellen Vermieter. Kennen Sie dieses biblische Bria, Tochter Sion? Das, ich hätte auch Gilden sagen können, ich will ja keine schlecht machen. Und dann, mir geht es gut. Super. Mir fällt auch nichts. Einzige, was mir fällt, ist Spontanität. Und die geht jetzt im Moment nicht. Also ich kann jetzt nicht nachts um 1 Uhr am Aldermat zu meiner Brüder in der Kulisse gehen und dann Meckenheimer Unnüdige gucken, die sich dann da irgendwie der Hugo in der Apple kippen. Das kann ich jetzt nicht sehen.
Kommt auch wieder, hoffentlich.
Kühl bitte. Ja, der Meckenheimer.
Ja. Ja, aber unabhängig des finanziellen Aspekts, der bei dir trotz allem eine große Rolle spielen wird, da bin ich mir sicher, die Session, die fehlenden Menschen, nicht nur in der Kulisse, du bist da auch ein Mensch, der auf die Bühne muss, sagen wir mal, positiv eine Rampensau.
Da wäre ich mit vorsichtig.
Okay.
Die Frage ist immer, was macht mich als Künstler aus? Mhm. Protagonist zu sein, ist ein Teil meiner Kunst. Die Bühne macht aber nicht mein Leben aus. Was mir live ausmäht, ist Skripten, Schreiben. Und natürlich hole ich mir mein Feedback. Das ist das, was mir fehlt. Mir fehlt, ich kann nicht der ganze Tag Selbstreflexion machen, das geht nicht. Mir fehlt die Interaktion, damit das, was ich mache, mir Glück sage, das geht oder das geht nicht. Ne? Das ist das, was mir fehlt, aus künstlicher Arbeitssicht. Natürlich fehlt mir auch das Kleingeld. Also, geht auch, ne? Aber was willst du jetzt machen? Willst du halt jetzt nach Mallorca fahren? Oder ich fahre jetzt hier nach Amerika? War eine blöde Idee. Letztes Jahr war noch der Athlet da, hier der Trump, ne? Der darf jetzt nur nach Europa, wenn er im Sauerland Stern eh noch ob Johnson machen darf oder so. Ich war ja fleißig in den letzten Jahren.
Also sehr Geld, fleißig. Du kannst ja nicht Nein sagen. Du hast ja alles gemacht, so vieles.
Ach ja, ich meine, was soll ich sagen?
Nein, aber positiv gemeint. Du machst ja den Knubbelabend, du machst den Gürze nicht, du machst die Galasitzung, das machst du für die KG Ponyhof was im Kleinen, wo du einfach mal den Menschen helfen möchtest.
Ja,
ne?
Aber das ist ja das Grandiose an dem Fastenlehr, den wir hier haben. Mhm. Ne, du bist Kleinkünstler, auf der anderen Seite machst du Festival, dann machst du dat und dann machst du hedat und dann machst du Moderation und dann stehst du bei jemandem im Autokino und dann bist du beim Knubbelabend dabei. Das ist schön. Und was mir die Rampensau. Ich bin kein Rampensau.
Nein. Nee. Nein. Nie gewesen?
Bei dir tatsächlich, ich habe das erlebt, wenn du ein Wohnzimmerkonzert spielst, wo ich dich sehr nah erlebe. Wir haben keine Künstlergarderobe groß, sondern man steht da unten an einem kleinen Tresen, bereitet sich vor, drin sitzen nicht mehr als 90 Leute. Und du hast trotzdem, dass du so viel auf der Bühne stehst und vor so vielen Leuten auf der Bühne stehst, auch bei den 90 Leuten noch, du hast Lampenfieber, du bist nervös von einem Auftritt.
Klar.
Das ist.
Ja, wenn du die, also wenn du dein Publikum riechen kannst, und das meine ich wirklich riechen, ne, dann wird es schwer. Weil du kannst dich ja nicht verstecken. Du bist ja als Kunstwerk auf der Bühne quasi abhängig von dem Rahmen, der um dich herum ist. Im Jölzchen, nicht auf der Bühne zu stehen, ist ja nicht so schwer, wenn du die Dynamik und das Timing des Saales beherrschst. Das muss man üben. Aber du kannst in so einem Wohnzimmer, kannst du nicht schauspielern. Das geht nicht. Also wenn die Lücke die Scheiße finger, dann finger die Scheiße. Ne, das ist es so. Ne? Und wenn du Lücke rüsche kannst, dann nachmattest. Wenn du dann nicht echt bist, also wenn du dann nicht den Mehrwert hast durch Identität, dann hast du verloren. Und die, ich weiß, als ich angefangen habe, die Lücke immer gefragt haben, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt Redner? Bist du Musiker?
Wollte ich auch heute fragen.
Ne, bist du Komponist? Ja, mein Gott, ist doch scheiße, ja, ich bin der Jörg. Wo ist das Problem?
Du musst in eine Schublade rein. Also nicht für mich, aber allgemein. Genau. Ne?
Aber das ist ja überall so. Wenn du nicht in der Schublade drin steckst, an die Lücke, keine Idee. Warte mal, mittlerweile hat sich das gekippt. Also zum Positiven. Also zum, dass die Sarah, ja, der Jörg ist der Jörg. Und dementsprechend kann ich auch damit arbeiten und spielen. Habe ich ja in so einem Zeitungsinterview gesagt vor ein paar Jahren. Und dann, Guido Kanz, wenn der auf die Bühne geht, dann ist der immer gleich. Ich betone das Wort gleich, nicht dasselbe. Ne? Das ist ein großer Unterschied.
Das stimmt.
Man gleicht sich an. Es ist gleich in seinem Auftritt. Er kann natürlich ein wenig spielen mit seinen Inhalten. Ich kann aber alles hin auf der Bühne. Ich kann Reimredner sein, Witze erzählen, eine Pointe machen. Ich kann ihn beleidigen, ich kann Musik machen. Nur am Anfang ist es natürlich schwer für die Leute zu verstehen, was ist das, was der da mäht. Ne? Darum ja auch mein großes Vorbild, wenn ich da drüber spreche, was ist mein Vorbild, weil die Frage kommt gleich automatisch von euch, ne? Weil der Name ist meistens immer im Spiel. Mein großes Vorbild heißt Ludwig Sebus. Und der Olli ist nur wirklich auch einer, der familienbedingt, wie bei mir ja auch, der Karneval mit der Picke gefressen hat. Der Ludwig Sebus hat genau dasselbe gemacht, was der Olli mäht, Musik und Humor, Klamauk und Emotionen. Ne, das ist ja, ne, wenn die eine der wichtigsten Fragen, die uns ein Olli stelle oder mir stelle, darf ich dich mit einbeziehen, Olli, ist ja, ja, Herrensitzungen sind doch scheiße. Da sage ich, ich liebe Herrensitzungen. Das ist das Emotionalste, was es gibt. Die kriechen. Ne, das ist wirklich, oder Olli? Ist es so? Also wirklich, die haben Wasser in der Augen. Ne? Und das kann dir jetzt bei einer Damensitzung nicht unbedingt immer passieren. Die haben wieder Feigling für mich, sehe ich.
Hat die Feigling also, oder was?
Da zu tränken. Aber dann einfach mal so, schön mit Metapher.
Ja, ne?
Und die, je mehr man kann, je besser ist das. Weil du hast im Karneval gegenüber den Konzerten, egal ob das jetzt im Gloria ist oder wenn ich im Milovic bin oder im Jözenich einmal im Jahr, wo ich mein Konzert gebe. Du hast 20 Minuten und in der 20 Minuten musst du 3,5 Stunden Programm haben, damit du um dich schlagen kannst. Du musst reagieren können, Flexibilität. Da bin ich ja noch clever. Ich schaue ja immer durch der Saal. Ne, Olli, du weißt halt immer. Die Präsidenten gucken da immer, sagen mich an, gucken nach links und warten dann nicht auf die Bühne gucken. Ich komme dann durch der Saal. Wenn ich durch der Saal, ja, dann sind da 3 Minuten, die ich weniger Blödsinn nachmachen muss. Und ich kann mir Publikum angucken und kann denen Tag sagen. Das heißt, man würde heute aus pädagogischer Sicht sagen, ich arbeite suggestiv. Ich hole mir die ab, ob dann wäre ich zur Bühne. Und das ist wichtig.
Absolut. Machen wir einen Schritt zurück. Jörg, du hast erzählt von der Pike auf, ja, auf Wasserlauben gemacht. Du bist in Bad Godesberg geboren, ist das richtig?
Ja, im Waldkrankenhaus.
Und bist in Bad Godesberg groß geworden?
Nein.
Nein, dann erzähl du weiter, siehst du?
Ich hatte eine recht schräge Kindheit.
Okay.
Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. denn meine Eltern waren nur US. Mein Vater war gelernter Plateleger, Fliesenleger. Und jetzt hat er drei Baustelle gehabt. Ne? Also von 8 Uhr bis um 16 Uhr die Baustelle seines Arbeitgebers. Von 17 Uhr bis um 20 Uhr die Baustelle seines zweiten Arbeitgebers. Ne, der ist jetzt schon 10 Jahre in Rente, kann nicht viel anzupieren, vorbeifahren ist mir, ja. Und dann von 20 Uhr an, dann bis irgendwann irgendwo über eine Bühne. Also war der nie zu Hause. Meine Mutter war Drogistin, also so wie man heute beim DM arbeitet, nur sagen wir mal mit etwas mehr Verantwortung, weil da waren auch noch Medikamente im Spiel. Mhm. Das war so ein Zwischending, wie man das noch aus England oder Amerika kennt. Das kennt man hier in Deutschland, Militärtechnologie. Und dann war die Tanzlehrerin, Marketenderin, Trainerin für zahlreiche Vereine. Choreografien gemacht, schweres Wort, Choreografien. Und die waren also nicht so aus. Um eine Woche nicht und am Wochenende. Also bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen. Jetzt habe ich das Krankheit zu nennen, fällt mir schwer, weil ich es empfinde es nicht als Krankheit, aber ich habe eine Spektrumsstörung. Ich bin Asperger. Und ich bin Baujahr 74 und der Jahr wird das noch nicht. Also die Lehrer haben gesagt, der ist Legastheniker. Das war das Fach, also da wären wir wieder bei der Schublade. Und ja, der ist Legastheniker, der muss eine Stunde in der Woche Unterricht haben, dann war das. Das war so damals. Ich war ja, bin ja auch noch Volksschulgänger, ich war auf der Volksschule, also Haupt-Realschulmix. Und die, also habe ich nur in der Ecke gesessen und ein Instrument gespielt und Lego, was ich auch noch mache. Also beides.
Ja.
Und das Erste, was mein Vater mir gekauft hat, war eine Videorekorder. Also nicht gekauft, sondern geleast. Man konnte damals für 70 Mark im Monat einen Videorekorder leihen. Da hätte man einen Videorekorder noch so viel gekauft wie eine Eigentumswohnung in Bangladesch. Ne? Also das ist... der konnte das aufsetzen, von wegen der Stür Auftritte. Und mir haben sie dann eine Karte ja, für die Videothek. Und dann durfte ich mir einen Film die Woche leihen. Hat einen Film die Woche 2 Mark gekostet. Ich vorstelle, das war eine Heidenkohle.
Wahnsinn.
Und so hatte ich dann von dem Fernseher gesessen und
Video geguckt. Aber das war nicht bei Großberg, das war in Köln? Oder?
Das war in Friesdorf.
Okay.
Das ist genauso wie Paris bei Frankreich.
Ja.
Ist das Friesdorf bei Bad Godesberg.
Ja. Und bei Bonn dachte ich, nicht bei Bad Godesberg.
Ja, Bonn ist eine ganz andere Baustelle. Ja. Ist, meine Vorfahren kommen aus Bonn, aus dem Annagraben. Annagraben, Florentiusgraben. Das ist die Abteilung, die sprechen Kölsch. Aber mit anderen Wörtern noch dabei. zum Beispiel, nee, es ist wirklich wahr. Also der Unterschied zwischen dem Bornheimer oder sagen wir, ich nenne sie liebevoll die Naturvölker, ist ja, dass die das Ernot noch haben in der, ne, wir sagen Wursch, die sagen Wursch, ne, wir sagen Jehot oder Jehürt und die sagen Jehurt, wobei das in Köln was völlig anderes ist. und die sagen zum Beispiel nicht wahr, sagt der Bonner, sagt Jell. Das kennt man, wenn man noch so die alten Karnevalisten aus Bonn noch in Erinnerung hat. Peter Brust, Manni Lohmer, Sterneburger, Rheinland-Terzett. Die haben immer Jell, Jell. Das ist so ein altes Bonner. Das habe ich aber nicht mehr. Also das Bönsch ist...
Sprich schon echt Kölsch, ne?
Nur dadurch war meine als Asperger hast du ja keine Empathie. Du küsst ja auch mit der Pens aus der Nachbarschaft nicht zu reichen. Die verstand ich nicht und du verstehst sie nicht.
Das war dir aber bewusst immer als Kind?
Nein.
Oder?
Nein. Ich wollte mich rauhen. Ich weiß, dass meine Mutter mir mal einen Kindergeburtstag ausgestattet hat, meinen 8. oder so. Und ich habe die Pens dann eine Stunde rausgeschmissen. Ist wirklich, Olli, wirklich. Ich was wollte ich mit denen? Ja, Geschenk, danke. Ja. So, ne? Jetzt konnte ich wieder Lego bauen. Das war so. Und wenn ich mit dem Lego fertig war, habe ich mir die Schrumm, also die Gitarre geschleppt. Und es ist halt, Asperger sind schräg drauf. Bin ich heute noch. Also es mag man mir so nicht an, dass ich einer bin. Darum kostet mich das auch eine unfassbare Energie an Konzentration, weil ich lerne alles auswendig. Alles, was ich zähle, alles. Ne, wenn du mich jetzt, also klassischer Asperger ist, da stehen jetzt 3 Gläser. Du guckst da drauf und siehst 3. Mhm. Ich zähle die. Okay. Du kannst dir vorstellen, was ich für eine Konzentration brauche.
Für alles im Alltag.
Alles. Ne? Ja, ich zähle Treppenstufen. Wenn ich mich verzähle, falle ich hin. Also jede Treppe. 1, 2, 3, 4. Und ich musste lernen, das zu akzeptieren. Und wenn du das akzeptiert hast, kommst du im Leben klar. Und das ist dann auch diese, was du meinst, was dann auch zum Teil Lampenfieber ist, mhm, ist auch Konzentration. Mhm. Damit ich meinen Tunnel habe.
Ja. Ne?
Also die 2 Stunden bei dir in dem Ilas B-Chef bedeuten für mich 18-Stunden-Tag.
Mhm. Ich frage mal provokativ, ist das Krankheitsbild, wenn man es so nennen mag, was es ja so eventuell nicht ist, aber doch eventuell auch vorteilhaft für das, was du machst oder dass du so genial bist in dem, was da...
Ja, genial, lassen wir das Wort weg. Nennen wir es Inselbegabung. Mhm. Ne? Inselbegabung ist nichts... Also kommen wir zu dem Wort bei einem Normalsterblichen. Mhm. Talent. Mhm. Das Wort Talent gibt es für mich nicht. Talent ist für mich eine nette Umschreibung für Neugier. Mhm. Neugierig sein. Mhm. Und die Talent, Neugier, Disziplin, Fleiß. Mir mit einer Verhaltensstörung, das ist das ja, das ist keine Krankheit, das ist eine Verhaltensstörung, ist es leichter, Dinge, die mich interessieren, dort einzusteigen und sie organisch zu erfassen. Mhm. Boah, da war aber ein Wort jetzt. Ne? Das heißt, ich konnte eher meine Inselbegabung finden als ein anderer, mhm, der ein Talent für irgendwas hat, also ein Interesse oder Neugier.
Ja.
Und das ist das Glück, was ich hatte, ist, dass meine Eltern nie da waren, mhm, und meine Großeltern mit mir nichts anfangen konnten.
Mhm.
Wenn du bei deinen Großeltern aufwächst, meine Großeltern ist die ganz typische Kriegsgeneration. Also mein Großvater war in Russland, ne? Das ist eine ganz typische Kriegsgeneration. Meine Großmutter hat irgendwie beim Bauernverband Geburt. Mhm. Die können damit nichts anfangen. Die haben aber auch keine Körperlichkeit. Also ihr seid aufgewachsen, eure Eltern haben euch in den Arm genommen, umarmt, lieb gehalten. Ich bin bei meinen Großeltern, gab es das nicht.
Hm.
Das ist nicht die Generation, die einen lieb hält, hm, oder über den Kopf streichelt.
Du sprichst extrem reflektiert über das Ganze, das bewundere ich gerade sehr. Ist das ein Lernprozess gewesen oder hast du das immer schon so betrachten können?
Ach, den ganz ehrlich, wenn ich dich über den King Tate frage, dann bist du genauso.
Jeder, der ja, aber es gibt ja schon Dinge, die man vielleicht nicht ganz so bei einem Podcast erzählen möchte. Gut, weiß ich nicht. Ich finde dich gerade sehr offen und sehr reflektiert, wie du das beschreibst.
Deine Großeltern, freue ich mich, also antworte ich.
Ja, großartig.
Was soll ich jetzt sagen? Das bringt doch nichts.
Nein.
Also das ist so, ne, die... Ein guter Freund von mir, der bei einem Zeitungsblatt arbeitet, der Herr Krücken, hat mir das beigebracht. Sei ehrlich, denn die Leute, mhm, verdienen auch, dass sie etwas Persönliches von dir erfahren. Mhm. Und wenn du ein Arschloch bist, dann sagt er doch. Ist ja keiner böse drum.
Ja, es ist bewundernswert und großartig, aber seine Kindheit so zu umschreiben, ich wurde nicht in den Arm genommen, ich hatte Asperger, ja, die
Vorsicht,
Kinder...
Also Vorsicht, also nicht in den Arm genommen, das hört sich so ein bisschen...
Das war jetzt vielleicht operativ dargestellt. Nein, um Gottes Willen, ja? Ich wollte es nicht rüberbringen, aber es war die Generation der Kriegsgroßeltern, genau, die da Hemmungen hatte und nicht konnte. Das war ja ohne jede Wertung, wie du es gesagt hast.
Das ist, um Gottes Willen, ich habe meine Großeltern geliebt. Ja. Ich hatte eine Kindheit, die war traumhaft. Mein Großvater war querschnittsgelähmt nachher. Der war die rechte Sieg war doof. Ne? Also der musste alles mit links neu machen. Und ich bin nach Hause gekommen, und ich auf Mittagessen. Ja, erzähl mir uns, in welcher Generation hat das Joff? Mhm. Beim Olli, der hat einen wirtschaftlichen Vater. Ja. Ne? Aber Tatsache ist, ich kam um 1 Uhr von der Schule und da saß meine Großmutter, die hat frisch gekocht, und mein Großvater an einem Tisch. Das ist ein Traum.
Absolut.
Das gibt dir ja ein Werteverständnis. Das jedes Höchste das nämlich.
Also ja, auch eine gewisse Sicherheit, finde ich, im Leben, ne? die auch schön ist, ne? Eine Beständigkeit.
Ne? Ja. Also das ist immer. Auf der anderen Seite haben die mich halt nie in den Arm genommen und gesagt, arme Junge. Mhm. Aber ich wollte das ja auch nicht. Ja. Was heißt wollen? Ich kannte das nicht. Weil als Asperger willst du den Rau haben.
Mhm.
Ne? Nach dem Mittagessen, Videorekorder an, Star Wars, leck mich am Arsch. Ist es so.
Ist das dann, ich gehe mal einen Schritt weiter, weil ich spannend finde, wir kommen tatsächlich, meine Frau und ich, gerade aus der Altstadt, weil wir uns da ein gastronomisches Objekt angeguckt haben. Oh. Und musste da, als wir über den Altermarkt gegangen sind, auch kurz an dich denken, weil ich weiß, dass du da um die Ecke wohnst. Und du da ja so ein Zuhause gefunden hast. Wir hatten jetzt im Vorfeld gerade kurz drüber gesprochen. Ich wusste nicht, dass du auch schon wirklich viele Jahre vorher da gewohnt hast, bevor du mal kurz es dich nach Rodenkirchen getrieben hat. Was treibt dich dann in die Kölner Altstadt, wo es ja doch das Leben eher pulsiert? Ist das einfach so, weil man da mittendrin ist, weil man was mitbekommt, weil es das Herz ist der Stadt? Oder?
Ja, sagen wir mal so, ich wohne in einem Steinwurf vom Dom weg. Ne? Also wenn es einen Köln gibt, dann wohne ich da. Ne? Und ganz ehrlich, im Moment habe ich einen Rau, da kannst du dir nicht vorstellen. Da ist hier in der Südstadt oder im Fringsfehl, da ist richtig Punk. Bei uns ist um 17.30 Uhr nichts mehr. Also wenn du bei mir am Hof, das ist die Straße Untertaschenmacher am Hof, wo ich wohne, wenn du da ein Co. hinstellst und mir sagst, das ist Bornheim-Nacht, dann würde ich ja glöwen. So viel Rau ist da. Ne? Da ist ja bei euch, hey, ne? Also eine jolle Freund von mir wohnt hier um die Ecke, den ich nicht besuche, da kriege ich nur Schreck.
Bei Menschen.
Ja, ne, ja. Das ist, im Normalfall, klar, wir haben Touris. Aber so hätte jedes Fädel hätte sie Päckchen zu tragen. Die Südstadt hätte dafür andere Sachen. Wo ich jetzt sagen würde, da passe ich nicht hin. Ne, das ist hier die liebevoll gesagt, die ganzen frankophile Käselutscher, das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ne, ich brauche halt ein bisschen ehrlicher. Ne, und ich brauche... Das Mätesfädel lohnt sich, fuck ihr Auto. Hm. Ich brauche ja auch nicht. Was will ich mit einem Auto?
Hm. Ne? Wie kommst du zu einem Auftritt? Eine ganz doofe, naive Frage.
Also wie ich zum Auftritt? Ja, klar, natürlich. Aber wenn du 6 Auftritte am Aufend hast und das geht schnell, fährst du nämlich selbst.
Nee, fährt ja, glaube ich, keiner von den Protagonisten.
Das geht nicht. Du schaffst so kräftemäßig an. Da ist ja nicht der Kopf dafür. Und ohne Auto zu kaufen, da bin ich zu knießig für. Ich kriege ja immer ein Auto gestellt dann und Parkplatz, allein ein Parkplatz. Ich weiß ja, wie das hier ist. In der Altstadt ist es, das ist so, ich bin ja Reker-Fan, ne? Ja, wie so auch, einige ja. Hier auch. Ja. Da meine ich nicht ironisch, da finde ich wirklich die Männer einen super Job. Also ich möchte den Job nicht machen, müsse. Aber das mit der Parkplätze war nicht so ihre super Idee. Wir haben jetzt ja keine Parkplätze mehr in der Altstadt. Mhm. Wenn du einen Parkplatz haben willst, dann große Budengasse oder sonst jetzt, da wird ja jetzt alles abgerissen, Laurenzkarree, dann bezahlst du locker mal so 200 Euro im Monat. Also ganz ehrlich, da fahre ich aber mit Uber oder Taxi eine Woche lang mit, inklusive Übernachtung und Frühstück. Ja. Ja, also Altstadt, ja, ist mein Zuhause.
Ist mein Zuhause. Seit wann schon? Also in Unterbrechung Rodenkirchen, weiß ich auch, dahin angedeutet.
Mit Unterbrechungen seit 20 Jahren.
Okay. Das heißt, du beobachtest da ja auch so ein bisschen die Entwicklung, oder? Hilf mir mal ein bisschen, weil ich beobachte das und denke so ein bisschen, schade. Andererseits finde ich es auch schön, dass noch traditionelle Unternehmen wirklich da sind. Aber dass halt innerhalb der Woche, glaube ich, sich manche da schwer tun. Dass wir gerade sagten, wir haben das Stapelhäuschen uns angeguckt. Unfassbar schönes Objekt da am Fischmarkt.
Stapelhäuschen?
Ja.
Wunderschön.
Ja.
Der letzte Athlet, der da drin war, war auch ein Karnevalist.
Okay.
Dessen Namen ich aber jetzt nicht dir öffentlich sagen werde. Du kennst ja aber auch Olli. Der hat auch mit dem Talent, also der hatte diese super Idee, Montags und Dienstags geschlossen, dann ist er so gut angekommen, dass er Mittwochs und Donnerstags auch noch so gemacht hat. Okay. Weißt du, so ein Athlet. Also da muss man schon, eine Kneipe ist eine Bühne. Und dementsprechend musst du die Bühne auch einnehmen. Wenn du da aber, du musst nicht hinter der Theke stehen, das weißt du, Daniel, gerade macht hin, du weißt ja doch. Aber du musst Präsenz.
Ja, ist so.
Die Lykion hier hin oder drüben, das ist, was die gucke, ist der Rabe da. Das ist so. Löwet mal. Das ist.
Bei vielen Konzepten, ja, ich muss dich widersprechen, dein ist es gelungen, dass es hier nicht so ist. Das ist aber sehr selten. Ich gebe dir sonst zu 95% recht, der Gastronom. Ich betreibe es auch eher so, wie du das sagst. Ist auch für mich wichtig, auch den Kontakt zu haben zu Gästen, zu allem, zum Leben. Aber hier ist es gelungen, etwas zu schaffen, was da nicht so personenabhängig ist. Aber das ist selten.
Aber ich will trotzdem noch mal ganz kurz da drauf, weil das ein Thema ist, was ich öfter habe mit anderen Leuten. Das war, glaube ich, auch interessant ist. Ist das
in
der Altstadt?
Ich habe heute keine Auftritte mehr.
Wir haben gleich noch einen Gast. Aber der ist auch schon da. Merzig. Ja, macht er gleich. Christian Josten ist Fraktionsvorsitzender der SPD.
Ist besser, wenn ich gehe.
Nee, aber ist das nicht wirklich, also wie soll ich das ausdrücken? Ich will da ja auch niemand was Doofes. Im Gegenteil, ich finde, da gibt es tolle Wirte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn sich die Altstadt schwer tut.
Nein.
So in dem Wandel, nein.
Nein, tut sie nicht. Nein. Es ist immer im Wandel der Zeit. Hm. Man erfindet sich immer wieder neu und das sollte man auch tunlichst machen. Hm. Und die Altstadt hat sich in den letzten Jahren sehr neu erfunden. Ja. Allein die Tatsache, dass die Familie Sion wieder im Sion-Brauhaus ist und das nicht mehr der Betreiber ist vom Café Reichertz, ne, du mal so als Beispiel. Mhm. Die Familie Sion macht das sehr liebevoll. Natürlich mit den Problemen, die ein 100-Mann-Unternehmen hat. Und auch mit Veränderungen und auch mit Betriebswirtschaftlern, die dann im Haus sind. Man muss ja jetzt keine Namen nennen, aber ich sehe, ihr nickt mir das ab. Mhm. Kultlokale, die wir am Altermarkt haben, wie die Kulisse, mhm. ne, die von Minge Brüder gemacht wird, oder von Minge Brüdere, die werden ja erfolgreich meine mit einem Brüder? Guten Konzept. Ja, also nicht familiär, Brother from
aber
a different mother.
Vom Herzen her, oder?
Ja, ja klar, die hängen Jahrzehnte mit zusammen. Also, mhm. ich habe ja auch einen Hang zum Milieu, das weiß ja nur jeder. Mhm. Das sind gerade Kerls, mit denen habe ich kein Problem. Mhm. Die mit mir ohne.
Sehr gut.
Und das funktioniert schon super. Mhm. Und die machen einen großartigen Job. Ne? Und die auch diese, also das kennen wir zum Beispiel in der Altstadt nicht, diese Gentrisierung, die hier in der Südstadt stattfindet, mhm. die zum Teil für den Arsch ist.
Ja.
Das kennen wir nicht in der Altstadt. Die Lokale, die in der Altstadt geführt werden, sind Traditionslokale, von mhm. Kölnern geführt. Ne, das ist, ob das der Walfisch ist, der 15 Jahre von Manni Freischem gemacht wurde, ist und jetzt von auch den Kulisseinhabern mitgemacht hat, also von meinem Bruder, erfolgreich. In Zusammenarbeit mit der Astrid, mit der Sünger, mhm. die eine großartige Chefin ist, innovativ, mhm. neudenkend. Ne? Ob das so Kämpfernaturen sind, wie ein Markus Frank, Frank Markus, ich weiß nie, wie der wirklich heißt.
Frank Markus, ja.
ne? Oder solche Legenden wie Markus Zehnpfennig, mhm. der dem sie jetzt zum König gemacht haben und dann abgesägt haben, weil das ist normal in Köln. Ne? Ja. Du wirst ja benutzt, weil du nach vorne gehst, Daniel, gerade du weißt, was ich meine, hier in der Südstadt. Du gehst mhm. einen Schritt nach vorne und alle hängen sich ran. Mhm. Und das war der Markus in der Altstadt. Der hatte 21 mhm. Lokale, kannst du dir das vorstellen?
Ja, selbst auf Mallorca und so. Ne?
Unfassbar, was ja. der Mann geleistet hat. Der hat die Altstadt gerettet mhm. für 20 Jahre. Und dann haben sie einen Falle lassen. Mhm. Ne? Und weil der auch selber mit dem Druck und mit dem Janssen in die Mikro kam, das ist ja, das kennt man zwar nicht aus dem Fernsehen, dass die sehe ich bin der Henning Krautmacher, aber in der Altstadt oder in Köln war Markus Zehnpfennig mhm. König.
Absolut,
ja. Ne? Und die sind aber immer noch da. Du musst jetzt nicht meinen, dass die nämlich da sind. Die sind da und die mhm. sind fleißig. Mhm. Und die machen auch jetzt. Und der lebt auch in der Altstadt. Nur mal so unter uns.
Mhm. Aber Jörg, dann habe ich eine Frage. Du beschreibst das gerade wunderbar und ich kann vieles teilen. Ich kenne viele der Leute, die auch persönlich, die du gerade geschildert hast. Mhm. Warum tut sich dann der Kölner so schwer, in die Altstadt zu gehen?
Und das ganz ehrlich, weil der Kölner sich immer schwer deht. Der Kölner geht nicht in die Südstadt, weil dann jeder 68 Socks rumhängt. Ja. Und meint, haben die Philosophie und die Identität des Kölschen Faselers erfunden. Und wisst ihr noch nicht, wo die Südstadt ist und wo der Fringsfädel ist. Ja. Und wenn du sagst, du bist an der Bordmüll, ne, der Arno Schraus, dann wisst ihr, ach, wo ist das denn im Bayerntal? Ja, gut, schöne Idee. Nee, wirklich, also das ist genauso wie Bands aus Orche, die singen, Köln ist der schönste Platz auf der Erde und wissen nicht, wo der Schildejas ist. Ne, da nehme ich auch der Politiker nämlich das krumm. Da muss ich ihm sagen. Ne? Und da kann man dem Räker, Mädchen, kann man das sagen oder nicht, aber das ist ein Kölsch Mädchen. Und wenn du die fröst, wo ist die Höhne? Ja, dann weiß die das. Ja, dann weiß sie, und die kennen doch die Probleme der Höhne, Jas. Oh. Und das. Die Altstadt ist ein großartiges Fädel. Lasst euch nicht von Vorurteilen einnehmen.
Nein, wir haben, also da warst du nicht da, da habe ich im Vorfeld auch drüber gesprochen. Er sagt auch, dass er mit seiner Frau gerne hingeht. Ich gehe auch gerne
hin. Wir sind tatsächlich häufiger da, weil wir das lieben, dieses Flair. Und
das ist nicht das Ausgeh-Flair, da wirkt es, ich springe mir nicht ins Gesicht, wie es die Südstadt hat, wie es Ehrenfeld hat, wie es Nippes hat.
Wo hätte denn die Südstadt jetzt ein positiveres Flair als die Altstadt? Meinst du hier die Wettstudios auf der Bonner Straße? Meinst du das oder der Maternusplatz oder wie das der
Dritte? Ich meine zumindest eine kulinarische Dichte auf der Bonner Straße vom Ludwigplatz bis Meck 3.
Ach, mach nicht. Nee, jetzt holen wir uns. Ja. Du weißt schon, dass wir in der Altstadt das Krützchen haben, ne?
Das der Herr Fink. Ne? Um Gottes Willen, beste Gans von Köln.
Nicht nur die beste Gans. Wir reden über eine Sterneküche direkt gegenüber übrigens ist. Wir haben einen Sternekoch da.
Auch zu Recht, ja.
Jakob, wir haben auch hier die Steakabteilung mit Folienkartoffeln für 7,90 Euro, wo du nicht weißt, wo der Döner hergelaufen ist, der unser Steakwurde ist.
Die gibt es an jedem Fehler, das ist ja überall.
Das ist genauso wie Mallorca ist scheiße, weil da ist der Ballermann. Dumm in dem Falle.
Also ich finde das ja gut. Ich will es nur ergreifen, was dich so begeistert, weil das Daniel und ich sind ja auch positiv dafür gestimmt, aber viele unserer Freunde, wenn wir sagen würden, komm, heute Abend gehen wir mal ein anderes Veedel, da würde keiner die Altstadt sagen. Und das ist interessant, weil das hat die Vorteile, die du zu Recht schilderst.
Also die Altstadt ist ein, also das Martinsviertel, ne? Altstadt Nord, Mertesveedel, Altstadt Süd. Mertesveedel hat wunderschöne Ecken. Und ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie viel Glück das hier höre, aber
wir auch nicht.
Ich weiß, also sagen wir mal so, ich habe jetzt im Sommer ja noch zig, man hat ja jetzt nicht so viele Auftritte. Ne? Wer jen in den Mertesveedel kommen möchte, kann bei mir klingeln, Untertaschenmacher Nummer 9, da steht auch mein Name auf der Klingel. Ja. Wenn ich zig kann, ja nicht mit den Menschen auch jenen spazieren, da lohnen wir uns die Altstadt an.
Großartig.
Ne? Freue ich mich sehr. Das sage ich, also ja. Sag ich so manchen Südstädter.
Ich bin ja keiner, ich bin Braunfelder.
Ich sage, das ist ja auch nur ein Beispiel, das ist genauso wie Ehrenfelder. Ne? Ist ja Ihrenfeld oder Lindenthal oder die ganze, das ganze Ingesorgs. Ne? Das ist, wenn du dir dann fragst, wo ist denn die Wittgensteiner Straße in Lindenthal? Ja, keine Ahnung, ist ja Haus Schwan. Ah, ja, da gehe ich meinen Prosecco immer trinken, ist ja der Eggeren. Ne? Das ist, das geht mir leid.
Ne, das merkt man. Ich finde es ja großartig, wenn du dich dafür auch ins Zeug legst.
Ich wohne ja nicht da, weil ich jetzt sage, ich muss da wohnen.
Nee.
Ne? Und da wohnen so viele. Kann ich noch? Hast du noch 10?
Ich hab 10.
Ja? Wann sind die Wahlen?
20
Uhr. So, dann du bist Abteilung Lauterbach, ich bin Fan von euch. Ja. Ne, Lauterbach ist der einzige, den ich ernst nehme von dem Ganzen.
Aber eben auch für Athleten. Das
Thema, ja. Nein, der ist ein Jude. Ich hatte auch selbst ein Interview, der ist super, der Mann. Die. Altstadt, Aldermat, da kenne ich einen, der hat einen Lebensmittelverkauf. Lebensmittelverkauf. Der hat da keine Konzession für. Der Trick hat so und so und so, dass das funktioniert. Der kann davon leben. Das ist wie am Dorf, dass jeder in der Südstadt hat. Der ist vis-à-vis von der Reka. Nur, dass wir jetzt unsere Polizeipräsenz, Schmier, Ordnungsamt, Ordnungsamt 2, Stadtpolizei, ja, wie sie heißen, ist ja nun mal extrem bei uns. Wir haben ja auch mit dem Alkoholverbot zu kämpfen, habt ihr ja nicht. Ne? Weil, völliger Blödsinn, aber es ist ein anderes Thema. Die Altstadt ist ein Dorf. Richtig Dorf. Was man jetzt nicht haben, sind die Chinesen, die Hemmsche abtelefoniere, fotografiere und danach dann am lauen Skittergässchen, das ist hinterm Sion, sind die Mülltonne. Kannst du immer von nach dem Wochenende sind die Mülltonne, die großen, voller Hemmsche. Also nicht gegessen. Die Chinesen bestellen das, fotografieren das und schmissen das fort. Das ist der klassische Touri. Ne? Das haben wir im Moment nicht. Aber selbst wenn die da sind, das ist, als wenn du in der Wald gehst, du siehst ja auch nicht jeden Baum. Du siehst den Baum, den du lieb hast.
Sehr schön.
Entschuldigung,
Emotionen. Lass alles raus.
Ein Plädoyer für die Altstadt, mit Ausrufungszeichen.
Aber finde ich toll, finde ich großartig. Begrüße ich, du bist der perfekte Mann dafür.
Ja, wir tun es noch schwer. Also, wir haben es jetzt heute erst gesehen, aber tatsächlich neue Eigentümer. Sehr nett. Zumindest.
Neue Eigentümer, also
ihr. Ja, wir haben es verkauft. Aber die Mieten sind da auch nicht mehr so ohne. Um mal zum Thema Gentrifizierung ist das sicher nicht, aber es ist, wir sind dabei, ich glaube, ich kann das ja, 50 Euro den Quadratmeter, was schon so.
Gastronomie.
Gastronomie.
Wie ist der Schnitt hier, wenn ich fragen darf, in der Südstadt?
Wir sind so bei, ich will nichts Falsches sagen, wir 20 Euro tatsächlich.
Ich würde auch sagen 20, 25.
Es gibt ja auch schon andere Sachen, ne? Aber wir gucken halt auch irgendwie darauf, dass man das bezahlen kann, was man hat. Und das ist dann.
Du hast natürlich in der Altstadt die ganzen Messegäste. Und das kriegst du dann auch wieder rein. Also das kann ich dir auch von meinem familiären Umfeld sagen, das verdienst du auch. Ja. Wenn du gut bist.
Mhm. Aber bist das du. Ist er ja. Das ist, okay. Das ist ja so.
Ja. Also im Moment sieht das so aus, der Würstchenverkäufer meines Vertrauens gegenüber vom Zürcher Apostel, das ist ein Würstchenverkäufer, großartig, der hat so einen Rost, Gas, Wurst, aufgeplatzt, Rostaromen, Männer, ne? Jode Wosch, der hat jetzt am Wochenende für 130 Euro Würstchen verkauft, Freitag, Samstag, Sonntag, 130 Euro. Also im Moment kannst du nichts verdienen.
Ja, das ist leider überall, glaube ich,
fast so. Sehr leer erlebt irgendwie. Wir waren tatsächlich an unserem Hochzeitstag das letzte Mal, da waren schon, wie war denn das da? Ein Teil durfte nicht mehr aufhaben oder nur noch Außengast, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es so, man durfte nicht mehr verreisen. Und dann haben wir in Köln ein Hotel genommen, haben in der Altstadt, dann abends sind wir versackt, direkt gegenüber vom Rathaus. Da kann man draußen so ganz...
Wunderschön.
Ja, traumhaft.
Übrigens wird da jetzt auch ein neues Hotel gebaut, über dieser U-Bahn-Station.
Ja.
Großartig. Ja. Die haben das Grundstück 2014 gekauft. Das sind zwei Privatiers. Die haben da richtig Lust drauf. Die haben die Konzession, auf dem Altermarkt 40 Tische zu stellen, machen die aber nicht.
Okay.
Und die haben Lust drauf. Die haben keine Lust auf diesen Touri-Verkehr. Auf der anderen Seite allerdings, wo das dann Richtung Spanischer Bau geht, da machen sie eine Terrasse hin für 20 Gäste.
Ach.
Gehobene Küche, Qualität aller Krötzchen. Das heißt, da kommt immer mehr wieder hin. Dieses Billige, was wir vielleicht so, Touri-Kack. Das verschwindet immer mehr.
Ja.
Und die Gastronomien, also nennt mir eine Gastronomie, die wirklich in die Hose geht in der Altstadt. Also wo man sagen kann, da kann man nicht essen gehen.
Ich habe so diese Ecke im Kopf, wo du lang gehst, das ist neben dem Fischmarkt, wo die Leute dich abends anquatschen. Ja. Eine Karte in der Hand haben und sagen, hier, das sind genau die Steakhäuser, glaube ich.
Genau das.
Ich will da niemandem was Böses, auch aus unserer Mitgliedschaft, glaube ich, sind da welche. Nein,
das ist Balearnaro 6.
Ja.
Ne, das ist so. Aber gucken wir mal rechts daneben. Da haben wir dann den Roten Funkenplatz, Rote Funkenplätzchen. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Da haben wir eins der besten persischen Lokale, die es in Köln gibt. Ne, das Beirut. Geh da mal essen. Das ist unfassbar. Wirklich. Beirut gegenüber, um die Ecke, am Buttermarkt nennt sich das.
Ja.
Gibt es das Rüttgers, Traditionslokal. Das hieß früher mal Söckchen. Aber darüber war wie hieß das, emanzipierte Frau Mensch noch, die eigentlich ganz nett ist.
Alice Schwarzer?
Genau.
War jetzt nicht so schwer.
Jetzt da drüber gewohnt und der Lauensteiner war so eine Chaot, oder ist eine Chaot. Und der hat da immer Musik gemacht, nachs. Und dann wurde er aus dem Glasbier-Chef Russ und hat dann vorne auf der Ecke das Söckchen, Altstadttheater eröffnet. Und daneben ist Beirut. Kann man jedem nur empfehlen. Großartig.
Woher kennst du dich so extrem gut aus? Weil du die Menschen ansprichst, weil du so authentisch bist? Ja, es wohnen auch viele Leute da, die wissen nicht, wer wie mit wem mal ausziehen musste. Und,
Ja, ich meine, auf der einen Seite kennst du natürlich bedingt durch den Karneval viele Leute. Du bist doch irgendwo, wer ist? Ich wohne da und ich liebe das auch da. Das, es gibt auch Ecken, die ich nicht kenne. Also zum Beispiel an St. Martin. Ich finde die Ecke so hässlich mit diesem 80er-Jahre-Geröll, der da gebaut ist, mit der Wiese Balkone. Das sieht ja schlimm aus.
Ja,
da bin ich gegenüber vom Brüggemann-Haus.
Ich weiß, wo du meinst.
Das ist grauenvoll. Also das siehst du mich nie. Das Einzige, wo ich da immer herjomme, ist, wenn ich Tünnes und Schelbesöke über die Flötsch zu stricheln, also über die Nase zu streicheln. Bringt Glück.
Ne? Ich komme nochmal zurück zum Karneval. Weil ich, ähnlich wie du begeistert von der Altstadt sprichst, was mich echt anspitzt, muss ich sagen, und abholt.
Frag Daniel, ich weiß, dass er sie auch mag.
Ja, absolut. Ja. Absolut, wir sind da, glaube ich, relativ einig. Ich beobachte dich im Karneval seit vielen Jahren. Man kennt natürlich mal den kennt, der dich kennt und so weiter. Was ich bei dir so unfassbar besonders finde, du hast überhaupt keine Scheuklappen. Du machst das ganz große Besteck und machst auch das ganz kleine. Und da gibt es die Tradition seit 80 Jahren, du machst es aber mal anders. Ist das bei dir im Bauch drin? Ist das ein Plan? Oder hast du dich da mal beraten lassen? Weil du fühlst ja Nische, die es bis dato nicht gab. Oder widersprich mir, wenn es so ist.
Haben wir die 5 Minuten noch?
Drei. 3,5 Minuten.
Als ich angefangen habe, alleine auf die Bühne zu gehen, habe ich das nur getan, weil kein anderer mit mir spielen wollte.
Ja.
Ich wäre gern in eine Band eingestiegen. Ne? Mich haben auch Bands gefragt, aber die wollten mich nicht. Mhm. Ja, also das ist, also musste ich allein auf die Bühne gehen. Wenn du Geld verdienen willst, musst du die größte Bühne nehmen, damit du die kleine bekommst.
Geil, ja.
Das ist nun mal leider so. Mhm. Ne? Also bleibt dir nichts anderes übrig. Wenn du den Arsch am Kacke halten willst, musst du irgendjet machen. Und das war mein Deal. Das war die Kurzform, unter einer Minute.
Das war wirklich
also, ist, ne, die, also 2015 hätte das Festkomitee des Kölschen Fasternes zu mir gesagt, gehen Sie aus dem Karneval raus, Herr Weber. Das war nicht so freundlich, wie ich das gerade formuliere. Sie haben im Karneval nichts zu suchen.
Mit welcher Begründung?
Kein.
Aber vor welchem Hintergrund?
Die haben mich gesehen. Ich habe mich da vorgestellt. Lass das mit dem Karneval, ist nicht dein Ding. Karl Becker. Ja, ist es so, wirklich.
Und dann haben sich andere Menschen bestärkt und du hast es trotzdem gemacht und bist durchgestartet wie sonst was.
Ich muss arbeiten. Also ganz ehrlich, was soll ich sonst machen? Ne, das ist, ich musste arbeiten, ich musste überleben. Mhm. Und dann, als ich angefangen habe, haben sie gesagt, ja, das ist ja, ich weiß ja, so eine, ein großartiger, liebevoller Kerl, ein Mensch, ein Freund von mir. Wirklich sage ich mit allen, und der hat viel getan, diese Session. Horst Müller von Alarv hat mich 2015 auf der Alten Liebe angesprochen. Da war so ein Künstlertreffen bei Rodenkirchen. Hat er zu mir gesagt, Jörg, du benutzt den Karneval ja nur mit ein paar Auftritten, damit du dann auf dem Geburtstag spielen kannst. Karneval ist ja nichts für dich. Das war die Meinung über mich.
Krass. Das hast du auch mal komplett gedreht, das Ding.
Ja. Und es wird eine Zeit geben, wo mich keine Sau mehr kennt. Das ist mir doch, das ist mir klar und das ist auch richtig so. Denn wir reden immer noch über eine Stadt. Du hast einen so viele Auftritte, Olli, Lohns, wie viele Auftritte hast du in Köln gespielt? Meine Fresse noch. Die kriege ich nicht zusammen, ne, wenn man. Nee, Junge. Ich liebe dich, aber da hast du nicht recht. Nein, es ist. Es ist gut so, wie es ist. Ich tue, was ich kann. Ich bin froh, dass ich so liebevolle Menschen treffe, die meine eigenen Arten akzeptieren. Und dass ich arbeiten darf, ist ein Geschenk. Möge Gott uns in dieser christlichen Welt beiseite stehen und uns wieder dahin führen, was wir Normalität, eine neue Normalität nennen.
Ein wirklich mehr als perfektes Schlusswort, aber wir haben immer die gleichen Fragen zum Abschied, die Chris auch noch gestellt. Erstens, wo gehst du gern hin aus? Hast du schon viel ausgeführt, trotzdem nenn uns noch ein Lieblingslokal und dein Lieblingsessen, bitte.
Ich gehe am liebsten in den Walfisch,
ja,
weil ich die Küche kenne. Na, also ich gehe überall gerne hin, aber da gehe ich wirklich am liebsten hin, weil da kenne ich jede Ecke in der Küche. Also ich kann so, und dann jonne ich dem Weht und dem Koch auch nicht, ob der sagt, weil ich habe immer Sonderwünsche.
In welcher Form? Beschreib einen Sonderwunsch.
Ich will immer Apfelkompott haben. Ich brauche das, dass ich herzhaft habe und süß. Mhm. Ne, ich muss immer, also mein Lieblingsessen ist totes Tier, paniert, mit Kartoffelpüree, Zwiebeln und Apfelkompott. Also so eine Zusammenstellung. Ne, das ist so, ich brauche immer herzhaft und süß, damit ich mich wohlfühle.
Schön.
Und ich brauche einen Rindfleischsuppe. Und ich finde es so traurig, dass ich nirgendwo in Köln eine gute Rindfleischsuppe zu essen bekomme. Bitte, Daniel, mach doch mal was da dran.
Ja, meine Frau sieht das tatsächlich genauso. Und egal, wo wir sind, im Süden, also im Süden Deutschlands oder in Österreich oder wie auch immer, immer muss eine Rindfleischsuppe sein. Ja.
Leberknödelsuppe, kriegst immer ein Jode zu Pieter Tenet.
Ja, absolut
ein
richtig.
Oder Gulasch, das schmeckt, als wenn der Pad für her bei der KG Schnüsse trinken versoffen ist oder so.
So, zum Abschluss. Du darfst dir ein Lied wünschen. Hast du was sehr, oder selbst ein Spielen, das ist natürlich noch besser. Großartig. Er geht zur Seite, holt die Flitsch. Ich muss es kurz übersetzen für die Leute, die dich nicht sehen gerade.
Das ist ja wirklich geil.
Thank you.
Gesund.
Großartig.
Vielen Dank,
lieber Jörg. Dankeschön.
Ja, unser dritter Gast ist da, Christian Justen. Freue mich sehr, dass du da bist und auch sehr spontan zugesagt hast, hier vorbeizukommen.
Ja, freue mich auch. Also vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Spontan ist das am besten.
Du bist Fraktionsvorsitzender der SPD in Köln, für die drei Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen. Was ich ja generell ein spannendes Thema finde, die Kölner SPD. Da gibt es sicherlich ein paar Sachen, die wir gleich bequatschen können.
Die SPD allgemein auch, finde ich.
Allgemein, gerade.
Sehr facettenreich, ja.
Absolut. Es gibt sicherlich, was die Stadt und was euch so angeht, auch wie man mit der Corona-Krise umgeht, interessante Themen. Aber würden auch über dich, mit dir sprechen wollen, was dich so bewegt hat, wie dein Werdegang war, was dich hier in Köln so antreibt. Würde ich jetzt einfach mal starten, du warst auf der Freien Waldorfschule. Kann das nur hilfreich sein, wenn man lange in der Kölner SPD unterwegs ist?
Es erleichtert das Handling mancher Situationen durchaus, wenn man mit einer gewissen Gelassenheit und auch eine Portion Selbstvertrauen, was einem die Waldorfpädagogik durchaus sehr früh vermittelt, ausgestattet ist. Denn politisches Parkett und speziell das der SPD ist nicht immer das Einfachste. Und auch da muss man manche Sturm durchstehen. Und da will ich meine Waldorfschulzeit gar nicht missen, wobei ich habe sie mehr aus Räumen Distanzgründen nicht zu Ende geführt bei der Waldorfschule, sondern ich bin zur 8. Klasse aufs Gymnasium gewechselt, also hier nach Köln auf ein ganz klassisches staatliches Gymnasium.
In Köln-Mülheim, ne?
Bitte?
In Köln-Mülheim?
In Köln-Mülheim, genau. Genoveva-Gymnasium, was auch eine geile Zeit war. Also das will ich auch nicht missen. Also auch eine ganz andere Schulform, ganz andere Schulerleben, als ich das in der Waldorfschule hatte. Aber ich glaube, die ersten 8 Jahre auf der Waldorfschule, das war schon gut.
Welche Waldorfschule war das?
Das war die Waldorfschule Bonn, weil es damals, als ich eingeschult wurde, noch keine in Köln gab. Und war das damals noch gar nicht in Bonn, sondern in Roosdorf, bei Bonn, also im Rhein-Sieg-Kreis. Und dann ist die irgendwann nach Bonn-Tannenbusch umgezogen und führte dann dazu, als ich dann so 14 war, hatte ich da tatsächlich so einen Schulweg. Ich war 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Nachmittagsunterricht zu der Zeit schon. Also ich war manchmal abends um 20 Uhr mit meinen Hausaufgaben dann fertig und fand, das ist jetzt nicht irgendwie so das erfüllte Leben, wenn man nur Schule, Hausaufgaben und ansonsten nichts hat. Und habe deswegen gesagt, so, das muss irgendwie hier sich verändern und bin dann eben gewechselt auf die nahegelegene Schule.
Du kommst von der Schelsick gebürtig?
Ich komme gebürtig von der Schelsick.
Aus Flitzart?
Ich bin überzeugter Schelsicker und bin in Flitzart groß geworden, genau.
Ja. Und 1989 SPD eingetreten. Habe ich gelesen.
Was ja alles ist, ja.
Ja, du hast ja eine eigene Homepage, das hilft mir vor solchen Gesprächen.
Stimmt, da steht sowas, ja.
Aber was war der Anlass damals, kurz vor der Wiedervereinigung? Oskar Lafontaine war damals hoch im Kurs. Was hat dich damals so begeistert?
Nee, ganz, ganz bodenständig oder ganz, ganz sozusagen aus der aktuellen Situation heraus. Also ich habe mich immer schon, sobald ich dann in der Waldorfschule gab es sowas wie Klassensprecher oder sowas, irgendwie gar nicht so. Das war so eine innerschulische.
Da waren alle Klassensprecher.
Da waren alle, genau, jeder war gleich. Und ne? So, und als ich dann auf dem Gymnasium war, war dann eben das Thema Klassensprecher, Jahrgangssprecher und so weiter dann irgendwie so ein Thema. Und ja, irgendwie war ich immer, weiß ich nicht, immer an der Front. Also mich hat man immer vorgeschlagen, ich bin dann noch gewählt worden, habe das auch immer gern gemacht. Und war dann 89 auch Schülersprecher des Genoveva-Gymnasiums. Und habe dann irgendwie so gemerkt, so naja, wenn du hier so irgendwie was bewegen willst, mit so Schülersprecher da sein, da reißt du nicht viel. Du brauchst irgendwie eine Plattform irgendwo, wo du deine Ideen, Vorstellungen, wie die Welt so sein soll, mal so richtig einspeisen kannst. Ja, habe mir überlegt, in welche Partei trittst du ein. Ich gestehe ganz offen, ich habe tatsächlich zwischen zwei Parteien...
Das war die nächste Frage.
Ich kenne die Frage schon.
Du bist gut vorbereitet, ja.
Ein bisschen geschwankt und habe tatsächlich damals, das glaubt man heute gar nicht mehr, muss man aber aus der Zeit verstehen, zwischen SPD und FDP geschwankt. Weil die FDP damals noch so einen sehr sozialliberalen Anstrich hatte. Da war die Schmidt-Genscher-Ära noch nicht so ganz lange vorbei. Das heißt, ich habe da durchaus überlegt und habe dann aber Guido Westerwelle am Horizont gesehen und habe gesagt, nein, das geht nicht. Und habe dann sehr bewusst dann auch die Entscheidung getroffen, in die SPD einzutreten. Und das war aber so aus dieser Motivation heraus, ich will das, was ich jetzt hier eigentlich nicht bewegt bekomme, will ich irgendwo bewegen. Und dafür brauchst du am besten auch eine große Partei. Das war eine zweite Überlegung und nicht irgendwie so eine kleine Partei, die dann vielleicht nicht ganz so viel Einfluss hat, sondern brauchst du eine große, eine starke, eine mächtige, eine Volkspartei. Und da war dann klar, es kann nur die SPD sein.
Und dann bist du relativ schnell, was heißt schnell, aber in wenigen Jahren Juso-Vorsitzender auch geworden.
Läuft ne? Nee, so schnell war das gar nicht. Okay. Weil ich habe erstmal nämlich gar nichts, also ich habe erstmal den Anschluss nicht bekommen. Mhm. Insofern, als wie das immer so, glaube ich, ist und wie es auch vielen geht, du kommst in so eine Partei und das ist ein großer, riesen Apparat und dann wirst du da aus dem Ortsverein zugeteilt und dann gehst du da hin und dann sitzen da irgendwie 30 alte Leute. Alte Männer in dem Fall, und diskutieren über den Grundschnitt und über den Kanaldeckel. Und dann sagst du erstmal so, ich bin jetzt wegen der großen, hehren Ziele.
Welt verbessern,
die Welt retten, in die SPD eingetreten. Und die kommen hier mit ihrem Grundschnitt und irgendwie im Kanaldeckel. Und wenn du da was sagst, dann ist so der Tenor, okay, setz dich mal da hinten in die Ecke. Und wenn du 10 Jahre hier bist, darfst du auch mal was Richtiges sagen. Also das heißt, so Ortsverein bin ich erstmal nicht angekommen, dann bin ich zu den Jusos gegangen und habe mich da mal umgeguckt und orientiert. Da habe ich unvergessen in einer meiner ersten Juso-Sitzungen, wo ich dann so war auf Kölner Ebene und mir das mal angeschaut habe, sollte tatsächlich der neue Bezirksschülersprecher sich vorstellen oder der dafür kandidieren wollte für die Jusos. Das ist genau mein Thema, bin ja Schülersprecher. Und dann sollte er auch programmatisch sagen, was er eigentlich so will. Und ich weiß noch, der erste Aufschlag war, ich wüsste den Namen heute gar nicht mehr, Sebastian sowieso. Und mein erstes Ziel ist die Errichtung der sozialistischen Weltrepublik. Und da habe ich Schenkelklopf gelacht, ja. Aber gemerkt, ich bin der Einzige, der lacht. Die meinten das echt ernst. Und okay, der Richtung der sozialistischen Weltrepublik ist jetzt nicht ganz dein Thema. So, dann bin ich so ein bisschen durch die Partei und habe da ehrlich gesagt keinen Bezugspunkt gehabt und war damals sehr aktiv bei den Johannitern und habe gesagt, eigentlich hast du ein Hobby, hast auch die Freizeit gut ausgefüllt. Also da ist es jetzt eben erstmal so und bin dann erst tatsächlich knapp 10 Jahre später aktiv geworden. Und dann, als ich dann aktiv geworden bin, relativ schnell dann auch Juso-Vorsitzender, allerdings dann Alter, weil ich dann ja schon auf Ende 20 zuging. Und die meisten Juso-Vorsitzenden sind eben deutlich jünger. Aber war eine gute Schule. Mhm.
Und da bewegten wir uns, Juso-Vorsitzender bist du geworden, Ende der, was haben wir gerade?
90er.
Ende 90er?
Genau, 99 beziehungsweise 2000. 2000 war das dann, ja.
Das hast du wie lange gemacht?
Genau genommen nur 2 Jahre, ja. Weil ich dann auch, dann war ich über 30. Ich fand eigentlich irgendwie meine Lebenssituation dann als über 30-Jähriger mit ab 14 bis die Juso, hatte mit einer 14-Jährigen oder einem 14-Jährigen nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nee, das ist jetzt so auf die Dauer jetzt nicht der Job. Das war auch eher aus einer Laune raus, mhm. weil die damaligen Jusos, die immer noch die sozialistische Weltrepublik richten wollten, mich eigentlich.
Das so wollen die heute auch noch, oder?
Ja, das ist durchaus differenzierter. Also es gibt mehr, es gab auch damals mehr Strömungen, aber hier in Köln war es immer so diese sehr linke Strömung bis dato, die eben wirklich, die haben auch sich mit Solaranlagen auf Nicaraguas Schulen und so weiter beschäftigt, wo ich mir gesagt habe, naja, vielleicht haben wir noch ein paar Dinge auch hier zu lösen, bevor wir uns mit den Solaranlagen auf Nicaraguas Schulen beschäftigen. Also das war irgendwie so eine Ausrichtung, die irgendwie mir nicht so ganz entsprach oder meinen Vorstellungen. So, und die haben dann tatsächlich, ich habe dann so ein Wahlkampfteam gehabt, so 99 haben wir hier die erste Oberbürgermeisterwahl gehabt, die es überhaupt gab, weil bis 99 gab es ja keine gewählten Oberbürgermeister, das ist erst da eingeführt worden. Und da haben wir dann auch so bin ich überhaupt dazugekommen, dann auch so ein junges Wahlkampfteam gestellt. Diese Truppe, die hieß dann irgendwann Red Sox Team, die habe ich dann auch eine Zeit lang geführt. Und eigentlich habe ich dann, nachdem wir, glaube ich, ja genau 2000 auch eine Landtagswahl hatten, bei den Jusos gesagt, ey, hier sind 60 total motivierte Leute, die haben dieses Red Sox Team hier gemacht und haben total viel Action und wirklich so ganz konkrete auf die Jugendlichen bezogene Aktionen gemacht. Jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir die in diese Juso-Arbeit integrieren können. Dann haben die gleich gesagt, nö. Dann habe ich gesagt, wie nö? Also hier so ganz pragmatische, die brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja die sozialistische Weltrepublik und wer so pragmatisch drauf ist, ne. Und ich gesagt, kann ja wohl ja sein. Ja, 60 Leute, die echt Bock hatten, was zu machen, ihr wollt die nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das sozusagen die Users hier in Köln sind, dann werden wir mal sehen, wer hier den längeren Atem hat. Und dann nehmen wir den Laden jetzt mal. Und dann habe ich hier in was weiß ich, im halben Jahr sozusagen einmal die User-Szene quasi durchwühlt, habe überall dafür gesorgt oder mich darum gekümmert, dass die richtigen Leute zu Delegierten gewählt wurden. Das ist ja dann so ein Prinzip, da werden Delegierte gewählt und die wählen ja dann am Ende den User-Vorsitzenden.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Macht das Spaß? Das ist ja schon so Kleinstarbeit der Politik, ne?
Naja, es macht insofern Spaß, als dass du dabei ganz viel lernst, sozusagen etwas zu tun, was am Ende zum Erfolg führt, nämlich du bist der Erste, nämlich der Vorsitzende und du sagst dann, pass mal auf, die 60 können jetzt kommen und können mitmachen. Ja? Also es war so mein erstes Erfolgserlebnis, dass zwar ein bisschen Kernarbeit notwendig ist, um da überall die Leute zu mobilisieren, hat aber auch gezeigt, du kannst Leute, die bis dato gar nichts gemacht haben, auch motivieren, aktiv zu werden. Da habe ich natürlich ganz viel angesprochen, die bis dato nichts gemacht haben. Ich habe gesagt, die hast nicht Bock nicht wählen lassen hier, ne, und habe also auch darum noch mal so eine Bewegung
noch erzeugt. Viel bewegt, ja.
So, und das fand ich einfach auch eine spannende Zeit und eine lehrreiche Zeit und das hat dann auch Spaß gemacht am Ende, auch wenn es eben sehr kleinteilig war, aber ja, hat Spaß gemacht.
Hilf mir kurz ein bisschen Stadtgeschichte. 99, die Wahl wurde krachend verloren, ne? Die
ja, Wählwahl. Das war ein Tiefpunkt.
Da war
der erste Tiefpunkt in der Kölner SPD.
Nee, also ich wollte damit gar nicht provozieren, aber es war damals der Skandal rund um Heugel und so weiter und dann ist die SPD nach 120.000 Jahren das erste Mal in Köln abgewählt worden, sage ich mal.
Gefühlt, ja.
Und das hat dich immer scheinbar motiviert zu sagen, jetzt hast recht.
Genau, also ich fand so diese Situation nicht prickelnd, aber durchaus eben, das war dann auch gleichzeitig so ein Aufbruch, weil ein Teil derer, die dann da in diesen Skandal verwickelt waren, haben gesagt so, oder waren dann quasi weg. Auch damals der damalige Vorsitzende der SPD hat dann gesagt, okay, ich bin zwar, das war sogar der Konkurrent damals um den Posten des Oberbürgermeisterkandidaten, hat dann trotzdem gesagt, okay, jetzt müssen wir hier einen Cut machen, dann müssen wir uns neu aufstellen. Und eine junge Führung wählen. Also da war dann auch so eine Aufbruchstimmung da, aus dem Desaster dann was Produktives zu machen. Knappe 3 Jahre später haben wir dann nochmal ein Desaster erlebt. Da gab es dann diese Müllverbrennungsanlagen-Skandal und Parteispendenskandal. Da wurde dann der Rest weggefegt, den es damals noch gab. Auch das war dann eben noch so eine Aufbruchzeit und von daher habe ich das gar nicht so negativ erlebt, auch wenn man natürlich Wahlen lieber gewinnt, als sie zu verlieren. Aber dieser Aufbruch, diese junge Generation, mit der ich dann da unterwegs war, das hat auch Spaß gemacht. Ja.
Wie kam dann dein Step nach Porz? Du bist ja quasi, warst eine Bezirksvertretung einige Jahre und musst ja dann irgendwie von Flittert, Mülheim, wo du dich eher so rumgetrieben hast oder innerstädtisch, aber bist nach Porz umgezogen oder...
Ja, der erste Kontaktpunkt war eigentlich tatsächlich mehr so eine, einige haben es bei uns dann die Kinderlandverschickung genannt. Also ich war tatsächlich dann der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzender in Stammheim-Flittert, da in meinem Heimatort, war aber räumlich schon also wohnorttechnisch schon ein bisschen Richtung Süden gezogen, also Richtung Ostheim, da wohnte ich zu dem Zeitpunkt schon, aber man kann dann trotzdem in dem Ortsverein, wo man bisher auch war, weiter mitarbeiten. Und da habe ich mich einfach gefragt, die hatten dann da in einem Wahlkreis in Porz, waren Heide Lindliuhr, keinen Kandidaten oder keinen, der da sich so für einen Rat interessierte, der da also kandidieren wollte. Und ja, da haben die mich gefragt, die hatten mich halt auf der Kölner Ebene so ein bisschen als Juso-Vorsitzender erlebt und ob ich mir das vorstellen könnte. Und da ich tatsächlich auch immer die Ambition hatte, dann im Stadtrat irgendwie mitzuarbeiten, habe ich dann da das erste Mal 2004 war das dann die Wahl, aber 2003 bin ich da gewählt worden als Kandidat, bin ich dann da eingetreten. So ziemlich unter Anfeindung meiner Porzer SPD-Kollegen, weil Porz ist ja nun mal doch sehr selbstbewusst und sehr eigenständig so im Gedanken noch. Das ist ja 75 eingemeindet worden und das haben die Porzer nie so ganz
vermutet. Kam noch ein Fremder aus Ostheim oder Flittert dahin.
Kommt da so ein Kölner und bringt uns hier, da kam tatsächlich die ganze alte Garde in der Wahlversammlung, die mich da wählen sollte, kam da die ganze alte Garde der Potsdamer SPD und hat gesagt, der nicht. Ja, und dann habe ich mich da aber, haben sie noch einen aufgestellt, auch einen Gegenkandidaten und habe aber das dann Gott sei Dank gewonnen, auch weil dann die Genossen da im Ortsverein gesagt haben, naja, jetzt haben wir den gefragt und der haben wir motiviert und jetzt können wir den ja nicht wählen. Fand ich also irgendwie auch ganz nett und ganz freundlich. Und dann habe ich gesagt, so, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich habe die Wahl dann verloren. Das ist halt doch eher so ein bisschen bürgerlicher. Ne? Also Wahn, Heide, Lindlibur, das sind nur Libur. Das ist so wirklich Dorf, schönste Dorf von Köln, aber es ist halt ein Dorf. Und da ist so mit SPD-Wählen traditionell nicht so wirklich weit viel her. Und auch die anderen Stadtteile, also da hat mein CDU-Mitbewerber hat das gewonnen, der auch so jung war wie ich. Also den kannte ich schon, weil der parallel zu mir, während ich Juso-Vorsitzender war, war der junge Union-Vorsitzender. Also von daher kannten wir uns. Und ja, aber dann gesagt, man muss eben auch noch in der Politik einen langen Atem haben. Und habe dann gesagt, jetzt werde ich der Ortsvereinsvorsitzende und begebe mich quasi vollständig dahin und bin dann eigentlich wirklich Potzer geworden mit Haut und Haaren. Bin mit vielen Vereinen aktiv geworden da vor Ort und ja, habe da wirklich 3 Wahlen gebraucht, in Anführungsstrichen. Bei jeder wurde es ein bisschen mehr. Mhm. Bis dann bei der 3. Wahl 2014 ich dann auch in Stadtrat gewählt wurde. Und jetzt zuletzt mit, ja, von der SPD zumindest kölnweit besten Ergebnis dann jetzt wieder gewählt wurde. Und so, dass ich auch gelernt habe, so eine Kernarbeit, so dieses vor Ort sein, sich kümmern, mit den Leuten in Kontakt sein, ja, das wird am Ende auch honoriert. Und,
du musst ja schon eine Kämpfernatur sein, ne? Wenn man 3-mal antritt, also da sagen manche auch, nee, jetzt mach ich doch wieder mehr Johanniter wahrscheinlich oder was auch immer. Ne?
Ja, wäre auch eine Option gewesen, ja. Aber nee, ich habe gesagt, also wenn, dann muss man auch sagen, so jetzt mal konsequent dranbleiben. Zwischendurch, das hast du erwähnt, habe ich dann beim 2. Mal habe ich gedacht, okay, jetzt nur für den Rat, scheint immer nicht so ganz sicher zu sein, dass das klappt. Beim 1. Mal war ich ja ganz selbstbewusst, klar, logisch, wenn ich antrete, werde ich auch gewählt.
Das kostet die Welt, ja.
Aber beim 2. Mal habe ich gesagt, okay, könnte auch sein, dass es wieder nicht klappt und dann zumindest mal irgendwie mitarbeiten, ist ja nicht schlecht. Und dann bin ich parallel, man kann ja für mehrere Ämter gleichzeitig kandidieren, habe ich mich für ein Mandat in der Bezirksvertretung beworben. Und da bin ich dann gewählt worden, das ist eine Listenwahl und da stand ich auf einem Listenplatz, der eben gut genug war, um auch reinzukommen. Und das war auch wirklich eine gute 5 Jahre, die ich dann da in der Bezirksvertretung Potz verbracht habe. Mhm. Auch dann gleich, das war auch viele Zufälle manchmal, aber bin dann gleich zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden in der Bezirksvertretung. Und das hatte natürlich, da bist du dann für alle Themen irgendwie zuständig und das hat Spaß gemacht. Und war eine gute Schule dann auch für die Arbeit im Stadtrat dann ab 2014.
Und wenn man sich das heute in Potz anguckt, tatsächlich, ich bin in Potz geboren, schau so ein bisschen, was da politisch los ist, wo ich wirklich fast erschüttert bin, in Teilen, was die CDU da veranstaltet. Und diesen, der ist jetzt auch in den Rat gewählt worden. Ich muss immer aufpassen. Ich sagen einige Leute, ich darf manche Dinge nicht sagen, aber der, wie heißt er gleich? Der ehemalige Bezirksbürgermeister, genau, der Holländer.
Henk van Bentem,
der ja schon, ich sag mal, Minimum mal geklungelt hat, irgendwie mit dem einen oder anderen, mit dem Amtsleiter und dann gibt es dieses Fest an der Grof, was er selber ausrichtet. Es gab Vorfälle, wo jemand aus der CDU um sich geschossen hat nachts. Also die Potsdamer CDU ist ein bisschen wilder Westen, wo nicht alles so wirklich mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt, ich habe mich sehr gefreut tatsächlich, dass das Wahlergebnis eine andere Konstellation zuließ. Ich finde diesen Simon Bujanowski, glaube ich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber was er von sich gibt und die Ideen, was er für Videos gemacht hat, habe ich gedacht, oh, das ist doch mal eine coole Socke, da muss ja doch ran. Und stattdessen ist jetzt wieder die CDU da mit den Grünen jetzt in dem Fall und ein Teil wird so weitergehen. Also kriegt man da nicht ganz schlechte Laune, wenn man sich das anguckt, was vor der Haustür passiert?
Ja, wenn man sich ständig die Laune verhageln lassen würde von all den politischen Ereignissen, die um einen herum passieren, dann wird man ganz schnell wieder dran geben. Insofern muss man sich schon immer selber gute Laune machen. Aber ja, es ist manchmal frustrierend, dass eben auch tatsächliche Mehrheiten dann am Ende sich nicht in wirkliche auch Politik auswirken. Und das ist hier im Stadtrat ja auch nicht anders. Auch in der letzten Periode war die SPD im Stadtrat die stärkste Fraktion und war trotzdem die Opposition. Ja, also auch das war irgendwie eine komische Konstellation. Und in Potz wären andere Mehrheiten drin. Was die Grünen da immer reitet, in Potz dann am Ende bei der CDU einzuschlagen, da will ich jetzt gar nicht spekulieren. Das ist sehr eigenwillig, denn tatsächlich die Potzer CDU, die Potzer Grünen oder generell eine grüne Position und gerade wie so eine CDU in Potz aufgestellt ist, programmatisch, inhaltlich passt das eigentlich nicht so wirklich zueinander. Also muss es da eher menschliche Faktoren geben, die zu den Konstellationen führen. Ja, es ist schon wirklich schade, werde ich mir auch anders gewünscht. Aber ich bin immer der Überzeugung, abgerechnet wird am Schluss. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt wird da 5 Jahre nochmal gute Arbeit gemacht. Wir haben immerhin unter schwierigen Rahmenbedingungen in ganz Köln, in Potsdam noch insgesamt das beste Ergebnis von ganz Köln geholt. Das zeigt, die Arbeit, die wir da gemeinsam vor Ort leisten, zahlt sich aus. Die Menschen nehmen das scheinbar wahr. Und gegen den Trend etwas haben sie die SPD damit deutlich mehr Stimmen ausgestattet. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch. Aber man braucht halt den langen Atem. Und,
den hast du scheinbar.
Den habe ich halt. Insofern bin ich dann auch wieder gelassen, mit solchen Situationen umzugehen.
Ja, großartig. Ich habe da anknüpfend noch eine etwas böse Frage. Aber in Porz scheint die SPD jetzt nicht gewollt gewesen zu sein. In der Gesamtstadt Köln ist das aus meiner Sicht ja auch so. Da haben jetzt irgendwie sich verschiedene zusammengefunden. Die SPD untereinander behagt sich ganz gerne mal. Da spricht ja, wie soll ich sagen, für viel Diskussion, für Streitkultur, die ja da gegeben ist. Aber weder die Grünen, die euch ja vielleicht grundsätzlich näher sind, also die CDU, als auch dieser kleine Splitterkram, das ist despektierlich gemeint, hat sich jetzt ja zusammengeschlossen und gesagt, nee, ihr bleibt aber außen vor. Woran liegt das? Erklär mir das mal, durch naiven Wähler.
Auch das ist, glaube ich, eine Mischung aus inhaltlichen Schnittmengen, aber noch stärker auch von persönlichen, menschlichen Faktoren. Und ich meine, man darf eins nicht ausblenden, dass wir eine Oberbürgermeisterin haben, die von zwei Parteien in erster Linie getragen wurde, nämlich von CDU und Grünen. Und so eine Oberbürgermeisterin ist dann auch in so einem Prozess vielleicht keine so ganz unwesentliche Person, auch wenn sie nicht mit am Tisch sitzt. Ich kann nur sagen, wir haben natürlich ja sehr intensiv mit sowohl mit der CDU wie mit den Grünen gesprochen und wir konnten uns durchaus auch ein solches Bündnis mit den Grünen und dem Volt zusammen vorstellen.
Wie es in Bonn geschehen ist, glaube ich.
Wie es in Bonn passiert ist, genau. Und ich glaube, die Schnittmengen waren auch groß. Also wir haben viele, klar, so gerade die Grünen konnten ja und können es nach wie vor manchmal vor Kraft kaum laufen. Das, bei dem Wahlergebnis, das muss man ihnen auch zugestehen, das ist auch ein aus ihrer Sicht starkes Wahlergebnis. Und trotzdem hatten wir bei vielen Streitpunkten, wo wir wirklich weit auseinanderliegen, gute Wege und gute Kompromisse erzielt, auch in diesen Verhandlungen. Ich glaube deswegen tatsächlich am Ende, ganz im Gegenteil, ich kann sogar sagen, wir waren an vielen Stellen auch weiter, inhaltlich weiter, als das Bündnis jetzt bei sich in seinen Koalitionsvertrag geschrieben hat. Also ich glaube, wir hätten auch in Klimafragen und wir hätten auch in Verkehrsfragen, also Stichwort Verkehrswende, im Zusammenhang auch mit Flächen und so weiter, hätten wir mehr erreicht, zusammen mit Grün, als jetzt vielleicht Schwarz-Grün erreicht. Aber ich fürchte, ich glaube, ich nehme wahr, ich will es ganz vorsichtig formulieren, dass eben am Ende auch eben eine Oberbürgermeisterin durchaus ihren Einfluss geltend gemacht hat.
Liegt nahe, ja.
Und sozusagen, dass sie unterstützende Bündnis bevorzugt hat. So einfach ist dann manchmal auch die Welt.
Kommen wir nochmal zu dir, aber auch zur großen Politik. Als vor den letzten Kommunalwahlen scheppert es bei euch in der Partei relativ heftig. Da warst du auch angezählt. Es gab ein bisschen, ich will es nicht Kampagne nennen, aber Dumont hat durchaus auch Artikel rausgebracht, die vielleicht unfair waren, wo aus internen Gesprächen berichtet wurde, wo du mit der ist sie eigentlich noch Parteivorsitzende, Frau Jäger?
Ja,
ist sie noch. Okay, dann wirst du jetzt nichts Falsches sagen. Aber wo, ich habe euch mal erlebt auf dem Klotwigplatz, da warst du da, so mit deiner, ich nenne es jetzt mal Entourage, und Frau Jäger war da, wir standen aber nicht beieinander und wir haben uns ganz nett unterhalten und aufgrund der Tatsache, dass wir uns ganz nett unterhalten haben, bin ich zu jemand, der bei Frau Jäger stand und sie hat mich wirklich so, als wenn so leck mich am Arsch, du Penner, also so in etwa, keine Miene verzogen, kein irgendwas so böse aussetzen. Ich glaube, ich hatte auch bei Facebook ganz Nettes über dich geschrieben und das war wirklich, habe ich so richtig einen abbekommen. Und das war so ein bisschen das Bild der Partei, was ihr damals abgegeben habt. Ich glaube, wenn dem nicht so gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch bei der Wahl noch mal ein bisschen besser ausgegangen. Aber trotzdem hast du dich in diesem ganzen Chaos, was dann da herrschte, auch in der Fraktion Probleme, dann wollten sie sich absägen, so ein paar unsägliche, die zum Glück auch weg sind, hast dich da durchgesetzt. Und jetzt hat man das Gefühl, ist Ruhe eingekehrt. Es sind ein paar vernünftige, jüngere Leute dabei, ein paar, die ich kennenlernen durfte, die echt gut drauf sind. Also ist da was passiert in der SPD oder wirkt das von außen nur so?
Nein, da ist was passiert. Also das ist schon jetzt auch eine ganz andere Fraktion, muss ich ganz frei auch zugestehen, in der Mischung auch. Und in der, die ist zwar kleiner, ja, aber sie ist durchaus nochmal anders gemischt und ist jetzt durchaus noch stärker, ich will das gar nicht den Kollegen aus der alten Fraktion allen absprechen, aber vielleicht doch nochmal stärker jetzt motiviert zu sein, wir wollen hier inhaltlich was bewegen, wir wollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen, wir wollen hier nicht uns ständig gegenseitig irgendwie auf die Mütze hauen und damit hier unglaublich viel zeitliche, aber auch emotionale Ressourcen eigentlich vergeuden, sondern die wollen wir dafür einsetzen, dass man vielleicht für diese Stadt mal was tut. Und das eint jetzt schon diese Fraktion sehr weitgehend. Ne? Das wird immer den einen oder anderen haben, der oder geben, der sagt, naja, der Just ist vielleicht nicht der, ne, nicht mein bester Freund, oder das ist nicht der tollste Typ. So ist das ja im Leben. Also es lieben dich ja nicht alle. Aber es ist jetzt schon eine sehr, sehr gute Basis da von Leuten, die sagen, ey, lass das jetzt mal alles zur Seite, lass uns inhaltlich arbeiten, lass uns nach vorne gucken. Und da spürt man einfach. Sowohl in meiner Arbeit spüre ich das, aber da spüren, glaube ich, auch die Menschen da draußen, die mit uns irgendwie zu tun haben, dass da jetzt eben auch inhaltliche Punkte kommen. Wir waren ja irgendwie gefühlt im letzten Jahr, die erste Hälfte, kaum in inhaltlichen Positionen der SPD irgendwie präsent. Stattdessen eben ständig mit irgendwelchen Schmierenkomödien oder Schmierentheatern, die uns allen geschadet haben. Und ja, die sehr, wenn man dahinter die Kulissen schaute, dann eben sehr einfache Machtlogiken eigentlich nur folgte und hat mit inhaltlichen Positionen überhaupt nichts zu tun hat.
Ja. Jochen Ott hat mal zu mir gesagt, das ist schon einige Jahre her, da standen wir in einem Club, es war auch Wahlkampf irgendwie, das war, da war er noch nicht als OB-Kandidat unterwegs, war ein paar Jahre davor, und er sagte, da waren viele aus anderen Parteien da, und ich sagte, ist das nicht schwierig irgendwie mit den Leuten, und dann sich da, und er sagt, schwierig ist das mit denen, nicht schwierig ist das mit den Leuten aus der eigenen Partei. Also es schien schon immer irgendwie so ein bisschen da gewesen zu sein. Aber lassen
ich glaube, das können andere Parteivertreter genauso bestätigen. Das gehört, und ich glaube, das können, das was ich, Mitglieder des FC, des ersten FC Köln bestätigen.
Noch also, viel mehr.
Ne? Also egal, in welchen Club oder auf welchen Verein du schaust, du hast natürlich immer auch Menschen, die nicht so gestrickt sind wie man selber. So, und dann gibt es Reibungspunkte, Konflikte. Ja, und in der Politik ist das dann alles nur auf einer großen Bühne, wo die Presse und die Öffentlichkeit hinschaut, und deswegen ist es ausgeleuchtet sozusagen. Aber ich glaube, das ist ganz menschlich. Und selbst in meinem Berufsleben, in jedem zweiten Unternehmen, was größer ist, ja, da gibt es ein Datenlager und irgendwie arbeiten die nicht immer miteinander, sondern gegeneinander. Also das ist eine Tendenz, die gibt es im menschlichen Leben immer.
Ja, wobei, da muss ich ein Stück widersprechen, der die SPD, wie soll ich sagen, seit Kindheit an sehr wohlwollend betrachtet und auch schon oft gewählt hat, dass ich bin 1993 nach Köln gezogen, und seitdem beobachte ich das als aufmerksamer Leser ja eher der Presse, seitdem ist eigentlich immer Beef bei euch, immer. Und es ist eigentlich eine Arbeiterstadt, Köln gilt als SPD-Hochburg, und es gab, dich eingeschlossen, wir hatten vor kurzem einen guten Freund, Oliver Seeg und so, auch im persönlichen Bekanntenkreis, tolle, positive Köpfe, auch in der Vergangenheit, Norbert Burger und. Aber es war immer das Gefühl, da ist untereinander tierisch viel Beef. Ist das vielleicht doch zu sehr, wie soll ich sagen, wie ein Karnevalsverein? Oder?
Naja, in Köln ist eigentlich alles ein Karnevalsverein. Selbst der FC ist ein Karnevalsverein.
Der größte.
Also nein, die SPD feiert auch gerne Karneval, aber ist im Kern natürlich kein Karnevalsverein. Nein, es ist, nochmal, ich glaube fest daran, es ist in jeder Partei so. Die CDU, wenn man mal in die Vergangenheit guckt, hatte...
Da ist ja auch Rodenkirche gegen Lindenthal und so, ist ja auch ähnlich.
Das gibt es im Moment immer noch, aber die haben, das muss ich denen lassen, im Moment ihren Laden nach außen hin, deutlich besser sortiert, oder zumindest kommen die Konflikte so nicht nach draußen, wie es das bei uns im letzten Jahr vor allem oder in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Das ist also dann auch immer eine Frage, wer agiert da wie. Hinter den Kulissen gibt es in jeder Partei Krach. Es hat auch wirklich große Phasen, auch in den letzten, ich bin ja jetzt knapp 20 Jahre in der SPD aktiver, hat es auch durchaus breite Phasen gegeben, wo man zumindest intern da keinen großen Konflikt hatte. Das ist nicht so zwangsläufig, dass es irgendwie immer, dass es den immer gibt. Von daher ist es, glaube ich, A, normal, B, haben wir im letzten Jahr Leute und in den letzten zwei Jahren Leute gehabt, die durchaus auch die Lust am öffentlichen Zelebrieren hatten, dieser Konflikte. Ich bin immer dafür, Konflikte, die man hat, hinter der verschlossenen Tür austragen, von mir aus auch lautstark und mit allem drum und dran, aber dann auch einen Schlussstrich ziehen, abstimmen oder irgendwie muss am Ende eine Lösung stehen. Ja. So, das ist meine Haltung, und das hat da draußen eigentlich keinen zu interessieren. So, wenn das alle so machen würden, dann gäbe es Konflikte, aber es wird keiner mitbekommen. Und so soll meines Erachtens Politik die Verantwortung für die Menschen ja trägt. Am Ende ist den Leuten doch völlig wurscht, was wir für Probleme untereinander haben. Wir wollen, dass hier Probleme gelöst werden. Und,
apropos Probleme gelöst.
Ja.
Wir sind in Zeiten von Corona, und Köln hat da ja gerade, wie soll ich das mal ausdrücken, wie jede Kommune oder wie viele Kommunen, glaube ich, Schwierigkeiten, Dinge umzusetzen, nach außen zu tragen. Was wir uns so fragen, wir vermissen in Köln, wir haben vorhin das Thema Kommunikation schon mal gehabt, dass mit uns gesprochen wird. Mit uns Gastwirten, mit uns Einzelhändlern, mit allen, die da sind, die betroffen sind von dieser Krise, die immer noch davon ausgehen, dass sie Montag vielleicht ihre Außengastronomie aufmachen, obwohl eigentlich jeder weiß, es wird nicht klappen aufgrund der Zahlen. Ihr seid jetzt quasi in der Opposition, sage ich mal. Viel macht auch die Verwaltung, wo ihr jetzt so direkt kein Ding dran habt, aber ist das nicht gerade auch ein bisschen schwierig, sich das wiederum anzuschauen, dass da, also ich will jetzt nicht von Stadtversagen sprechen, weil Staatsversagen ist ein großes Wort, aber es ist zumindest, ich erlebe ganz, ganz viele Leute da draußen, ganz viele, die gerade ein riesengroßes Problem damit haben, wie mit ihnen kommuniziert wird, wie mit ihnen gesprochen wird, wie das hier wirklich, wie man No-Covid fordert, um dann aber nichts umzusetzen in die Richtung und so weiter. Wie erlebt ihr das denn als SPD gerade oder habt ihr Ideen oder Vorschläge? Kommt da irgendwas? Weil die Masse der Leute wächst, die wirklich entweder eine Ansprache brauchen oder die sonst irgendwann am Rad drehen und durchdrehen. Und das sind weite Teile der Bevölkerung. Und da fehlt es mir, uns, von Martin weiß ich das auch, ja, wirklich gerade extrem an Ansätzen.
Also wir haben meines Erachtens, waren diejenigen, die von Anfang an, vom ersten Tag an, auch dieser Pandemie, die ja vor ziemlich genau einem Jahr uns hier plötzlich überrollt hat, genau das gesagt haben, wir brauchen jetzt sozusagen Lösungen, Unterstützungen für all die, die da betroffen sind. Also da hat noch gar keiner hier in Köln über Hilfspakete oder was gesprochen, da haben wir gesagt, ja, wir müssen jetzt 50 Millionen, nachher haben wir es auf 45 Millionen reduziert aus sozusagen finanztechnischen Gründen, da muss man irgendwann über Neuauflagen von Haushalten sprechen. So, 45 Millionen müssen wir jetzt mal bereitstellen, damit alle die jetzt gerade von diesem ganzen Hilfssystem nicht erfasst werden, damit die Hilfen bekommen, auch hier in Köln. Wir haben also einen riesen Maßnahmenkatalog. Wir waren die einzige Fraktion, die wirklich hier so ein Paket von Maßnahmen innerhalb von 14 Tagen erarbeitet haben. Und das auch der Verwaltung übergeben haben, gesagt haben und im Rat übergeben haben, gesagt haben, das ist das, was wir erwarten. Umgesetzt wurde leider vieles nicht oder immer nur sehr spät und dann eigentlich, wenn man musste oder wenn eigentlich die Dinge schon in die Grütze gefahren waren. Und das ist das, was einen natürlich nervt. Ich will ja gar nicht zu den Besserwissern gehören, nach dem Motto, haben wir immer schon gesagt. Und jetzt ist es genauso eingetreten, so ähnlich wie Karl Lauterbach sich auch manchmal fühlen muss, der immer vorher schon sagt, was nachher passiert. Also das ist ja gar keine Rolle, die schön ist, aber leider ist sie ein Stück weit so. Ich erlebe tatsächlich auch in dieser Stadt nicht das Zupackende, das Anpackende, das einfach auch mal machen, das einfach sich auch mal in so einer Situation über Regeln hinwegsetzen. So, warum kann denn jetzt, Gottes Namen, ne, auch eine Oberbürgermeisterin der viertgrößten Stadt sich nicht hinstellen und sagen, so liebe Eltern, lasst eure Kinder mal zu Hause. Ja, das ist jetzt mal gerade irgendwie doof gelaufen hier. Es gibt keine Tests, ohne Test macht aber, finde ich, Schule keinen Sinn, beziehungsweise ist ein Hochrisikoort. So, jetzt bleibt mal alle zu Hause, ist mir doch egal, was die Landesregierung da macht. Ja, also in Düren haben wir ja gesehen, dass die Landesregierung dann auch noch sagt, du darfst
Dortmund hat es heute gemacht. Dortmund hat gesagt, nö, machen wir nicht mit. So. Hatte ich fast die Hoffnung, dass Köln auch was sagt, aber haben sie nicht.
Rückgrat, ne, mal auch gerade in der Krise kannst du, und im Moment, ja, ich will die Landesregierung sehen, die mit polizeilichen oder sonstigen Mitteln gegen die Oberbürgermeisterin vorgeht, die sowas verkündet. Also ich glaube, es würde schon als Symbol, ja, vielen, jeden Tag rufen mich Väter, Mütter, Eltern an und sagen, was mache ich denn mit meinem Kind hier und Schule und so. Ja, und denen würde es alleine schon helfen, wenn mal klar gesagt würde, nee, braucht er nicht. Wir sagen jetzt, wir stehen auch für euch ein, auch gegenüber der Landesregierung, egal was die sagen, ihr braucht eure Kinder mal nicht in die Schule schicken. Also, so dieses pragmatische Handeln und wir kämpfen jetzt auch mal für pragmatische Lösungen für unsere Gastronomen, für unsere Hotellerie, für unsere
Veranstalter,
für unsere Kulturorte. Also nee, es ist ein Verwalten der Krise, die ich sehr beklemmend finde. Weil da macht keiner was falsch im Sinne, du kannst eben nachher irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Nee, kann man gar keinem vorwerfen. Aber es ist nicht das machtvolle Krisenbewältigen, was ich in anderen Städten und in anderen Landesteilen durchaus mal erlebe. Ne? Und dieses ganze Testen hier, das hätten wir doch, glaube ich, auch ganz anders organisieren können, wenn Städte wie Tübingen oder Rostock oder Münster da ganz andere Testregime schon seit Monaten fahren. Mhm. Ja, warum denn wir nicht? Wir kriegen es doch nicht mehr jetzt hin. Ja, wir sind, nach und nach kommen jetzt hier immer mehr Teststellen.
Aber ja, aber sehr, sehr schleppend, ne?
Das ist doch...
Das ist so im innerstädtischen Bereich, ne?
Ja, also, ist doch abenteuerlich. Ja? Ja. Und da wissen wir doch, Testen ist mit einer der wesentlichsten Säulen in so einer Pandemiebekämpfung. Mhm. Und wir sind gnadenlos hinten dran. Nee, ja. Ich bin völlig bei dir. Das ist nervig. Ja, aber das ist dann in der Tat der Preis der Opposition. Du kannst tatsächlich nur sagen, wie du es dir vorstellen würdest. Wir sind jetzt auf jeden Fall, du hast das Thema Kommunikation genannt, diejenigen, die jetzt auch nochmal sich vorgenommen haben, nochmal viel stärker und kontinuierlicher in die Kommunikation auch mit den Zielgruppen zu gehen. Egal, ob jetzt mit Sportvereinen und auch die Gastronomen, kommen jetzt auch nochmal zu. Wir haben ja durchaus auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Wir wollen das aber jetzt mal auch in eine gewisse Reihe und eine gewisse Regelmäßigkeit setzen. Also wir wollen schon die sein, die zuhören und einfach versuchen, zumindest die Dinge, die da so reinkommen, dann auch in die Politik einzuspielen. Aber klar, wir sind nur an ganz wenigen Stellen wirklich der bestimmende Akteur. Das sind eben andere und die kommen aus der CDU oder den Grünen.
Siehst du eine Hoffnung, dass sich Dinge, auch das ist so eine Erfahrung, wenn du gerade mal da bist, du kriegst jetzt alles ab, aber
ja, alles gut,
du kannst halt so ein bisschen, gut. Du bist halt nah dran und deshalb ist das durchaus spannend. Neben positiven Entwicklungen, die es in der Verwaltung gibt, was wir auch jetzt nochmal festgestellt haben, Gaststättenabteilung zum Beispiel, wo sie echt was getan hat, das ist gut und positiv zu bewerten. Da ist noch Luft, aber das ist schon nicht verkehrt. Gibt es doch ganz viele andere Punkte, wo man echt unzufrieden ist, wo aus der Verwaltung heraus jetzt auch der politische Mut, den du gerade bei einer Frau Reker sagtest, aber es würden schon manche Ämter helfen, die jetzt gerade mal Entscheidungen treffen und einfach sagen, alles klar, Außengastronomie da, irgendwer hat mal gesagt, Plätze dürfen dazu, entscheiden wir gerade, passt. Macht niemand. Keiner trifft da alleine Entscheidungen. Es gibt Veranstaltungen im Jugendpark, die stattfinden sollten, die letztes Jahr stattgefunden haben. Da hakt es gerade als Beispiel daran, dass es ein Lärmschutzgutachten geben muss. Wir reden da von einer Veranstaltungsreihe, die per Kopfhörer stattfindet. Das sind so Dinge, die in Köln halt gerade live passieren und die gerade Veranstalter und andere Leute, die wirklich fassungslos zurücklässt. Siehst du ein bisschen Hoffnung, dass diese Verwaltung irgendwann da auch nochmal aufwacht oder so entflechtet wird, dass es kurze Wege gibt, die wirklich unmöglich scheinen gerade?
Grundsätzlich, glaube ich, kannst du so eine Verwaltung auch zum Leben erwecken und zum eigenständigen Handeln animieren. Dafür musst du aber aus der Spitze auch die volle Rückendeckung geben. So, und das ist das, was, glaube ich, viele in der Verwaltung seit Jahren vermissen, dass hinter den Entscheidungen, die sie da treffen, am Ende auch gestanden wird. Denn natürlich geht auch mal was in die Grütze, wenn ich Entscheidungen treffe. Ja. Und wenn ich vielleicht pragmatische Entscheidungen treffe, vielleicht sogar Entscheidungen, die nicht ganz im gesetzlichen Einklang stehen, ja, natürlich ist für jede Veranstaltung ein Lärmgutachten notwendig. So, das ist grundsätzlich erstmal richtig. Ja. Ja, aber wenn ich sozusagen mit einem gesunden Menschenverstand höre, das ist nur mit Kopfhörern, da kommt also nicht so richtig viel Lärm zustande, vielleicht quasselt nochmal einer nebenbei, dann kann ich auch als Verwaltungsbeamter zu dem Ergebnis kommen, naja, komm, geschenkt, ja, kann ich auch in dem Fall mal drauf verzichten, aber das ist ein Regelbruch. Mhm. So, und wenn du nicht weißt, dass einer hinter dir steht, wenn dieser Regelbruch mal von irgendjemandem thematisiert wird und gesagt hat, wie konnte das denn eigentlich genehmigt werden, dass dann eine Führungskraft und am besten die Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister sagt, ja, war in Ordnung, der hat diese Entscheidung getroffen, ich stehe dahinter. Mhm. Viele machen eben genau die umgekehrte Erfahrung. Immer wenn es ein Problem gibt, gucken sie alle um und sagen, ja, was.
So, das ist, glaube ich, ein Problem allgemein gerade dieser Zeit. Ne? Das ist schon
spürbar. Aber es hängt am Ende von den Führungspersönlichkeiten
total
ab. So, wenn die das ausstrahlen und sagen, egal was du machst, ja, solange du jetzt nicht den größten Unsinn machst und quasi das, was der Jurist als grobe Fahrlässigkeit bezeichnen würde, begehst, stehe ich erstmal voll hinter dir. Ja? Und dann hast du die Rückendeckung. Ich glaube, wenn man eine Verwaltung mit so einer auch mehr Selbstgewissheit ausstatten würde, dann würde auch deutlich mehr passieren. Also die Einzelnen sind ja keine Unmenschen, die da die Entscheidungen treffen. Sie haben nur Angst. Und Angst ist immer schlechter Ratgeber.
Das hören wir öfter einmal.
Der Blick über den Kölner Tellerrand hinaus, Christian. Hast du am Sonntag einen schönen Wahlabend gehabt?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass in der südlichen Nachbarschaft Nordrhein-Westfalens die SPD-Flagge noch mal ganz hoch gehisst werden konnte. Das war ja lange nicht mehr der Fall, dass wir so mit so einem Abstand auch mit einem Wahlergebnis für uns punkten könnten. Natürlich gleichzeitig, wenn du nach Baden-Württemberg guckst, ja, dann kommen hier schon die Tränen, da knapp über die 10% noch rutscht. Und in den ersten Prognosen lag die AfD sogar vor der SPD. So, da merkst du auch, wie sehr das auseinandergeht, wie sehr auch dieses Land unterschiedlich, diese Republik unterschiedlich aufgestellt ist und wie sehr die SPD auch unterschiedlich aufgestellt ist. Eine Malu Dreyer SPD ist eben eine völlig andere SPD als eine Baden-Württemberg SPD. Insofern war der etwas durchwachsen, aber die Freude ist schon
war schon da. Ja. Und hat die Hoffnung erhöht, dass man im September gar den Kanzler stellen könnte, oder willst du nicht so vermessen denken?
Naja, also ich meine, ich finde, man tritt immer an, um zu gewinnen. So, ja. Das ist doch in jedem sportlichen Wettbewerb und auch in jedem politischen Wettbewerb kann man doch nicht auf Platz setzen, wollen wir sagen. So, ich, und gerade als Volkspartei, als die älteste Volkspartei Deutschlands, muss man da sagen, so, wir haben den Anspruch, den Kanzler zu stellen. Dass das unter den derzeitigen Umfrageergebnissen jetzt nicht der allerwahrscheinlichste Akt Stand heute ist, ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber ich finde, so ein Ergebnis in Rheinland-Pfalz zeigt, es grundsätzliche Potenzial ist da. So.
Aber wenn das, ihr habt da jemand richtig Gutes in Berlin, Rolf Mütze nicht. Das ist jemand, der Leute bewegen kann, der sehr ehrlich wirkt, agiert, trotzdem sachlich. Warum nimmt man dann Olaf Scholz? Das hören nicht so viele, du kannst das
ja, Nein, also ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich habe mit Rolf Mütze nicht jetzt nie über seine Ambitionen zur Kanzlerschaft persönlich gesprochen. So wie ich ihn einschätze, so wie ich ihn kenne und wie ich mit ihm auch als dieses Amt des Fraktionsvorsitzenden in Bonn vor ihm stand, in Bonn, in Berlin, vor ihm, also auf ihn zukam, mit ihm gesprochen habe, wäre jetzt eine Einschätzung, also eine reine Einschätzungsfrage, dass er jetzt auch gar nicht so unbedingt dafür zur Verfügung gestanden hätte. Also es ist ja auch eine Mentalitäts- und auch eine Frage, passt das sozusagen in meine persönliche Aufstellung, mein Lebenskonzept, will ich Kanzler einer Bundesrepublik werden? Und natürlich ist Olaf Scholz einer der erfahrensten Regierungsmitglieder, die wir haben, nicht nur in der Bundesregierung, sondern in seiner Zeit in Hamburg, da hat er nun mal auch einer Regierung, einer Landesregierung letztendlich vorgestanden.
Eine Wahl hochgewonnen.
Hat eine haushoch eine Wahl gewonnen. Der Einzige, der in meiner bewussten Zeit, seitdem ich politisch aktiv bin, mal eine absolute Mehrheit über die SPD noch geholt hat. Also das ist ja schon jemand, der das ist ein Fund. Ja? Also bei allem, sag ich mal, auch inhaltlichen Differenzen, die man haben kann, aber das ist ein kluger Mann übrigens. Ich habe den auch schon in Hamburg, da war er noch nicht Oberbürgermeister, da habe ich den schon kennengelernt. Ich fand den immer, also wirklich einen klugen Kopf. Ich fand ihn als Generalsekretär damals, als er Scholz-O-Mat genannt wurde, weniger prickelnd. Aber ich finde, der hat sich entwickelt und der hat was daraus gemacht. Und das ist einer, dem kann man, glaube ich, zutrauen, dass der auch sowas gewinnen kann. Und ich muss sagen, als Vizekanzler und Finanzminister macht er da auch keinen schlechten Job, ganz im Gegenteil. Ich meine, die Dinge, die tatsächlich in dieser Bundesregierung auch gut gelaufen sind, sind sehr stark SPD-dominiert. Vom Scholz angefangen über Roberto Seil bis zu Franziska Giffey, so als die Leuchttürme, die dann auch in Corona-Zeiten was auf den Weg bringen. Also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, eine sinnvolle Entscheidung. Und wie gesagt, Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag macht einen tollen Job, ist auch wirklich eine authentische, sehr positive Figur. Aber ich wüsste gar nicht,
und ob er
zur Verfügung gestanden hätte. Ja, okay. Und natürlich Kölner, selbstverständlich.
Christian, wir müssen langsam Richtung Ende kommen, aber ich habe noch eine ganz spontane Frage. Wer wird denn der Gegner von Olaf Scholz? Sowohl bei den Grünen als auch bei der Union. Also du musst jetzt einfach mal sagen, Tor A oder Tor B, eher Frau Baerbock oder Herr Habeck aus dem Bauhaus.
Ja, ich glaube, am Ende entscheiden die Grünen sich für eine Frau. Wäre so mein Bauchgefühl, wie die so aufgestellt
sind. Würde ich auch vermuten. Und bei der Union, die können sich für keine Frau jetzt entscheiden.
Ja, da finde ich ja schade, dass Merz nicht mehr auf dem Plan steht. Das wäre für SPD so ein richtig guter
Kandidat.
Aber das finde ich wirklich spannend, weil ich meine natürlich, wenn man in Chancen denkt, ist Söder unangefochten. Wenn man in Parteilogiken und Machtlogiken denkt, ist klar, dass Laschet es werden muss. So, und wie die sich da am Ende sortieren und ob der Söder sich auf das Himmelfahrtskommando dann am Ende überhaupt begibt, gerade wenn wir erleben, was mit dieser CDU da gerade passiert. Also von daher wäre im Moment, angesichts der Skandale rund um die CDU, die wir da gerade erleben, sogar mein Tipp eher der Laschet als der Söder. Aber wie gesagt, das kann morgen schon wieder anders sein.
Ja, sehr interessant, danke. Jetzt zum kurzen Finale gastronomischer Natur. Wenn du mal Zeit hast, was bei dir wahrscheinlich schwer sein wird, auszugehen, wegzugehen, was ist dein Lieblingslokal in Köln und die wichtigste Frage immer in unserem Podcast, dein Lieblingsessen?
Ja, mein Lieblingsessen, da wenn ich jetzt was anderes sage, wird meine Frau mich der Lüge überführen, ist tatsächlich ganz profan ein richtig gutes Steak. Also ich bin da schon ein echter Steak-Liebhaber und meine Frau hat mich zu meinem letzten Geburtstag in Corona-Zeiten dann mit dem größten Steak, was ich glaube ich hier gegessen habe, zu Hause überrascht. Also nein, also Steak ist schon mit das bevorzugte Gericht. Ja, Lieblingslokal, das ist für Politiker immer schwierig. Ne? Also man muss ja eine Farbe bekennen und ich könnte natürlich jetzt hier sagen, das ist natürlich die Kartelle in der Südstadt.
Das haben schon so viele gesagt.
Aber ich gestehe, also ich wandere tatsächlich so ein bisschen durch die Stadt. Habe einen tollen Elzhof bei mir in Porzwarden, ich sehr schätze, wo ich also viel natürlich bin, einfach weil es mein Wahlkreis ist, aber weil da auch wirklich tolle Kultur,
tolle Gastronomie, finde ich auch.
Eine tolle Gastronomie ist. Total sympathisches Team auch, was das wird. Also da bin ich zum Beispiel sehr, sehr oft. Das ist so durchaus einer meiner Lieblingslocations, weil ich da häufig bin. Aber was weiß ich, habe meine Lieblingspizzeria ist hier auch in der Südstadt, das Toscanini in der Silbergrenzviertel. Und also ich bin da schon sehr, sehr bunt aufgestellt und versuche eben, und wir essen uns manchmal so auch dann sonntagsweise im Sommer durch die Burgerlokale dieser Welt oder dieser Stadt. Mhm. Also ich könnte jetzt gar nicht eins benennen, wo ich sage, das ist jetzt das Highlight, wo ich immer sein muss. Aber ich sag mal, der Elzhof ist schon der Ort,
wo ich wahrscheinlich noch nie tatsächlich. Oh, schön. Wir haben einen Betreiberwechsel gehabt, oder? Vor 2 Jahren? Oder ist das Quatsch? Nee? Okay, dann ist das...
Mark Hader und sein Team machen das jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren.
Ah, okay.
Ja, locker mal.
Das wusste ich nicht. Zumindest war ich 3-4 Mal da auf Veranstaltungen, wie auch mal so was essen und wirklich eine sehr, sehr schöne Location.
Nee, muss man nicht sagen. Und das war gar nicht so leicht, das in Betrieb zu nehmen. Ich kenne das noch, da war das Versuchsgut. Ja, da war der Landschaftsverband, die Landwirtschaftskammer Rheinland mit einem Versuchsgut. Und da war das wirklich Landwirtschaft. Und dann haben die das also in den Anfang der 2000er Jahre umgebaut. Und das ist wirklich eine tolle, auch eine tolle Kulturlocation. Also was da alles auf dem Programm steht, super. Ja. Von daher
Elzhof
ist das mal der Elzhof. Nehmen wir den Elzhof. Ich
glaube,
das ist eingeloggt.
Zum Schluss hast auch du die Möglichkeit, dir einfach noch einen Song zu wünschen. Falls dir spontan was einfällt, Interpret reicht auch und Olli sucht sich was aus. Also was ist so das?
Jetzt klang das, glaube ich, eben ja schon im letzten Song so ein bisschen an.
Du kannst doch selber mal spielen wieder, Jörg.
Ich überlegte gerade, also ich habe mal Trompete gespielt, aber habe ich das nicht dabei und ich glaube, nach einigen Jahren kriege ich das auch nicht mehr ganz so hin mit dem Ansatz. Aber ich liebe halt tatsächlich, und das aus tiefer Überzeugung, weil ich glaube, dass auch Politik örtlich bezogen sein muss, und so lebe ich das auch bei mir im Wahlkreis, und zwar fädelsch bezogen sein muss, ne? Liebe ich halt in meinem Fädel, und das wäre sozusagen, oder ist immer mein Lieblingslied, wenn es auch um kirchliches Lied gut geht, und was mir sozusagen als Politiker eigentlich aus der Seele spricht, und wo ich glaube, die SPD muss wieder stärker in den Fädeln sein, insofern.
Das findest du, Olli, das Lied, oder?
Glaube ich, kriegen wir das hin. Ne?
Ja, das kriegen wir hin. Super.
Vielen, vielen Dank.
Tausend Dank, dass du da warst.
Ja, hat Spaß
sehr
gemacht.
Schön,
vielen Dank und tolle Einladung. Wie gesagt, die kurzfristigen Dinge sind meistens die besten.
Also, wunderbar. Danke.
Wir sehr schließen. Gerne. Podcast war großartig heute und danke ausdrücklich an alle Teilnehmer und bis ganz bald. Bis nächste Woche.
Hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschö.
Wie soll dat nur wieder jön? Wat blieb dann hück noch stand? Die Hüsche und Jasse, die stündscher beim Klave, ist dat vorbei. In der Wirtschaft ob der Eck stand die Männer an der Theek, die Frau Lückscher sitze, beim Schwätzje zusammen ist das vorbei. Was hoch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fädel, denn hier zusammen, egal was noch passiert, in unserem Fädel. Uns pennt die Spille mit dem Gras und fällt uns einer ob Nass. Die Bühle und Schramme, die fleck ma zusammen, dann ist es vorbei. ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahr, ist unser Fehler. Denn hier hält man zusammen. Wir blieben, wo wir sind, schon all die lange Jahr. In unserem Fehler, denn hier hält man zusammen. Egal, was doch passiert, in unserem Fehler. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahr, ist unser Fehler. Denn hier hält man zusammen. Egal, was doch passiert, in unserem Fehler.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.